Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hello, hello, hello. Jubiläum, Plan Z. Es ist die Folge 50 und ich habe niemand Geringeren da als Denise Schindler. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich zum Jubiläum auch noch, Rick. Mir ist mir eine Ehre.
Ja, mir auch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie war dein Tag, Denise?
Ja, du, ganz entspannt. Ich bin jetzt wieder in die Saison eingestiegen, durfte heute 2 Stunden auf der wunderschönen Rolle fahren im wunderschönen kalten Deutschland in Köln und bin jetzt bei dir. Also der Tag könnte nicht schöner sein, oder?
Mega, mega. Ja, weil ich glaube, ich habe selten so eine Folge so begonnen, weil ich muss echt sagen, der Tag hat mir schon wieder viele Nerven geraubt. Ich habe echt einen verrückten Tag schon hinter mir. Ich glaube, das erste Mal wurde ich heute um 3:30 geweckt. Ich hole mal aus. Ich muss erst mal sagen, Leo und ich sind ja gerade Eltern geworden und wir haben ein absolutes Anfängerkind eigentlich. Also der ist wirklich super lieb und macht gar keinen Stress. Aber heute war so die erste Nacht, wo er mal ein bisschen freigedreht ist und ein paar Mal übergeben hat und ein bisschen einfach viel geschrien hat. Und dann war Leo direkt, was man ja auch natürlich versteht, und der hat so ein bisschen manchmal gehustet, wir müssen ins Krankenhaus. Und ich sehe, Leo, es ist 3:30, ich fahre nicht ins Krankenhaus. Also, so, ey, komm, lass uns warten noch so ein bisschen, wenn das nicht besser wird, vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Dann irgendwann um 6:30, ich habe da noch weiter gepennt, Leo glaube ich gar nicht. Und dann um 6:30 hat sie gesagt, ey, lass uns jetzt mal fahren. So, also es wird wahrscheinlich nichts sein, aber lass uns mal einfach doppelt abchecken. Man weiß ja nie, man ist ja dann doch ein bisschen unsicher. Das heißt, ich bin dann irgendwie um 6:30 aufgestanden und um 7 mit Leo nach Nippes zur Kinderklinik gefahren.
Ach du Schande.
Und von Junkersdorf nach Nippes ist halt auch gefühlt eine Weltreise. Das ist einmal durch die Stadt. Um 7 Uhr morgens beim Berufsverkehr. Mhm. Da habe ich gedacht, ey, genau deswegen bin ich ja nicht Radprofi geworden, dass ich nicht um 7 Uhr aufstehen muss und durch den Berufsverkehr muss.
Dito.
Genau. Und dann sind wir da angekommen. Dann darf wegen Corona ja nur einer rein. Dann ist Leo mit unserem Sohn da rein. Das ging dann relativ schnell. Ich habe dann im Auto gewartet. Dann sind wir irgendwann um 8:30 oder so zurückgefahren. Dann war ich auch hundemüde, bin erstmal noch auf der Couch eingepennt, als wir wieder da waren, kurz nach dem Frühstück. Und dann war, heute, wie du sagst, heute war ja auch wieder so kalt, Schmuddelwetter, grau und grau.
Ja.
Rausgeguckt, boah, ich muss auf jeden Fall Radfahren, habe ich so richtig Bock. An so einem Tag habe ich auch nicht. Dann habe ich mich irgendwie überwunden und dann geht's ja schon los. Im Winter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ey, im Winter,
stundenlanges Anziehen.
Genau. Also du brauchst einfach so eine halbe Stunde gefühlt, bis du loskommst. Dieser Prozess, ey. Wahnsinn.
Es dauert eigentlich fast schon länger teilweise als Fahrradfahren, ja. Das ist echt irre. Und danach auch wieder das Auftauen, wenn dann die Füße so richtig eingezapft sind und du versuchst irgendwie so 30 Minuten unter der Dusche gefühlt zu stehen, damit die wieder auftauen. Also es ist schon auch ein Grund, warum ich Radfahrer geworden bin, ist ja eigentlich, weil ich immer im Winter nicht hier bin.
Ja.
Funktioniert gerade nicht so gut.
Nee, so geht's mir auch. Also ich glaube, das ist wirklich der erste Winter, gerade im Dezember, wo ich nicht nach Mallorca oder so fliegen werde im Süden. Dann hatte ich mich irgendwann mal ewig angezogen, komm runter in den Keller. Und was war? Ich hatte natürlich einen Platten, einen Vorderradplatten. Das ist mal so das Beste, weißt du, wenn du so kommst in den Keller und denkst dir so, ey, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt habe ich doch einen Platten.
Also du hast die Motivationsskala 0 bis 1 und dann siehst du den Platten, dann ist es minus 10.
Genau. Und also ich hatte einen Vorderradplatten auf meinem Rennrad und dann war einfach so, okay, ich werde den jetzt auf jeden Fall nicht wechseln. Ich fahre jetzt mit dem Gravelbike, ist mir egal, dann fahre ich Gravel so, den Platten wechsle ich irgendwann später. Dann bin ich losgefahren. Dann hat André mich angerufen, meinte so, ey, fährst du noch? Wir hatten eigentlich geplant zu fahren, hat sich dann alles verschoben. Dann bin ich ihm entgegengefahren und sind wir noch eine Stunde oder so zusammengefahren, was auch richtig geil ist, wenn jemand auf dem Rennrad fährt und du fährst auf dem Gravelbike.
So, ich hoffe, er hat dir ein bisschen Windschatten gegeben.
Ja, nee, er war sehr gnädig mit mir. Aber das war, also ist jetzt wahrscheinlich immer noch kein schlimmer Tag für viele andere, die das hören, aber ich habe auf jeden Fall schon einiges erlebt heute. Jetzt ist es gerade mal 16 Uhr, es wird schon wieder dunkel und ich bin voll im Winterblues. Gut, Story des Tages erzählt. Kommen wir zu dir. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist am 9. November 1985 geboren in der Karl-Marx-Stadt. Mhm. Lustigerweise wusste ich natürlich nicht, was das ist, musste es googeln und habe dann herausgefunden, dass es Chemnitz ist.
Genau.
Und was ich auch heute gerade gesehen habe, was ich in einer Story gesehen habe, was ich sehr cool fand, das passt ja wirklich wie Arsch auf Eimer. Heute ist der internationale Tag für Menschen mit Behinderung.
Das hast du doch von langer Hand geplant, oder?
Ja, also Wahnsinn. Der 3. Dezember. Und ey, also da muss man sagen, das ist schon stark, dass wir zwei da so eine Folge zusammen aufnehmen. Ja, du bist Paracyclist. Mhm. Und ich habe direkt eine Frage an dich. Ich habe gelesen, Klasse C3. Mhm. Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das also was heißt C3 und in welche Klassen ist das aufgeteilt?
Genau, also es gibt C1 bis C5. C steht dafür, dass ich ein Zweirad fahre, also genauso wie du. Und 1 bis 5 steht für die Schwere der Behinderung. 1 ist dann praktisch die Schwerstbehindertesklasse und 5 ist geringe Behinderung. Salopp gesagt, wenn dir nur eine Hand fehlt beim Radfahren, ist es C5.
Okay.
Wenn dir ein ganzer Arm, ein ganzer Bein fehlt, dann bist du C1. Also so sage ich dir das mal salopp. Eine reine Unterschenkelamputation wäre C4. Und ich habe aber noch ein versteiftes Sprunggelenk links. Und dadurch bin ich C3, also ich bin genau in der Mitte drin.
Okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Ist ja interessant. Macht natürlich auch Sinn.
Genau, also dadurch wird es vergleichbar. Und wir haben dann auch im Rennen, je nach der Klasse, die Farbe des Helmes. Und somit erkennt man, gegen wen man Rennen fährt. Also ich habe einen blauen Helm und weiß, alle, die im Rennen fahren, weil manchmal starten wir natürlich auch gemeinsam, weiß genau, wer gehört in meine Klasse und wer sind die ich im Auge haben muss. Oder wer ist zum Beispiel weniger behindert, da orientiere ich mich natürlich gerne dran, weil die sind ja auch in der Regel, nicht immer, aber eigentlich die Schnelleren. Und dann will ich hier natürlich versuchen, mit denen auch abzuhauen. Also das hat auch schon taktische Gründe, das zu wissen, wer in welchen Klassen fährt.
Ja, verrückt. Siehst du so? Ich lerne hier einiges, glaube ich, heute in der Folge. Du bist auf Bahn und der Straße aktiv. Mhm. Und jetzt wird es groß. Du bist dreifache Weltmeisterin. Du bist dreifache Gesamtweltcup-Siegerin. Und du hast bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio die Silbermedaille gewonnen im Einzelzeitfahren, die Bronzemedaille im Straßenrennen und 2012 in London auch die Silbermedaille im Straßenrennen. Also wirklich schon eine sehr gute Erfolgsausbeute, will ich mal so sagen. Ich behandle öfter im Podcast, wie man sich kennengelernt hat. Manchmal habe ich ja Gäste, die ich nicht kenne, aber wir zwei kennen uns ja schon was länger. Das kam über unseren gemeinsamen Freund Michael Penschke, Penny, der ja auch schon mal zu Gast war. Grüße an Penny. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber also die Nummer, aber es war Hobby trifft Pro. Die Folge, die kam auch sehr gut an. So haben wir uns kennengelernt, auf Mallorca, meine ich, im Robinson-Club war das mal.
Genau. Ich habe da ja Penny kurz besucht. Ich war auch im Trainingslager, du warst im Trainingslager. Penny als Hobby mit im halben Trainingslager.
Genau.
Und dann habe ich Penny einfach mal spontan besucht und du warst auch da und so haben wir uns kennengelernt. Das war nicht echt entspannt von Anfang an, oder?
Ja, wir haben uns direkt gut verstanden, ja. Paar Runden zusammen gefahren, das war...
Genau, ich habe mich in deinem Windschatten natürlich gehangen und du warst gnädig in dem Fall.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, und was ich nicht vergessen darf, ist natürlich auch noch Ehrungen, habe ich herausgefunden. Du wurdest 2011 zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt, Deutschland. Und erst 2012 das Silberne Lorbeerblatt ausgezeichnet bekommen. Das ist ja die größte sportliche Auszeichnung, die man in Deutschland auch bekommen kann.
Ja, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung gewesen, die du auch vom Bundespräsidenten bekommst. Das ist schon wirklich ganz besonderer Anlass und das ehrt einen schon auch einen total, klar.
Ja, kann man wirklich sehr stolz drauf sein. Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Lass uns mal so anfangen. Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der normale Tag beim Profi ist natürlich so wie auch bei dir. Erstmal entspannt aufstehen, Kaffee machen, in den Tag dann starten und dann ist eigentlich alles aufgerissen, also ausgerichtet der Tag aufs Training. Also ich habe eigentlich genauso die Umfänge. Ich mache natürlich hauptsächlich Ausdauersport. Also ich bin ja auch auf der Bahn, aber mache da nur die Ausdauerdisziplinen. Das heißt, ich fahre schon auch viele Umfänge. Nicht ganz so krass wie du, weil du ja natürlich mehrtägige Touren machst. Meine Rennen sind eher kurz und, sage ich mal, fängt bei 4 Minuten an auf der Bahn und hört mit 1,5 Stunden im Straßenrennen auf. Und dann steht heute viel Fahrradtraining dran, aber auch Athletik und Krafttraining, damit du sozusagen auch die Ungleichheit, die ich habe, in dem mir einfach ein halbes Bein fehlt, auch ausgleiche. Also ich schaue extrem auf Rumpfstabi.
achte da drauf. Also Training ist immer number one und dann kommen natürlich viele andere Sachen für Sponsoren. Ich bin Profi auch mittlerweile, Gott sei Dank. Mhm. Hab den Schritt geschafft. Und dann musst du natürlich auch für deine Sponsoren viel machen. Mach auch Vorträge, das kommt dann auch mit rein. Und das macht mir aber auch tierisch Spaß. Also es ist echt mein Traum immer gewesen, das so leben zu können. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das darf.
Also sieht unser Tag höchstwahrscheinlich relativ ähnlich aus, weil wir beide aufstehen, irgendwann trainieren und dann fertig sind eigentlich. Yeah. So. Und wie gesagt, du, da kommen wir später noch zu, dass du ja schon, ja, eigentlich kann man sagen, gelernte Moderatorin auch bist und Rednerin, wie auch immer man das professionell sagt. Du hattest es gerade selber schon erzählt, kurz zu deiner Behinderung. Mhm. Dir wurde der Unterschenkel amputiert. Und dein linkes,
was mein war's? Linkes Fußgelenk ist versteift mittlerweile.
So, alles genau, klar. Ja. Genau so war das. Also nur dazu, das ist sozusagen deine Behinderung, was du hast. Und fangen wir mal an. Du bist seit 2010 aktiv, habe ich herausgefunden.
Ja, richtig.
Als 25-Jähriger hast du angefangen. Da habe ich mich gefragt, so jetzt bin ich so ich bin jetzt 26. Macht das schon ein paar Jährchen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Leistungssport, und wie kam es auch dazu, dass du gesagt hast, ja, Radsport?
Also da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Man muss wissen, ich habe meinen Unfall mit 2 Jahren gehabt. Also als kleines Kind bin ich ausgerutscht, die Straßenbahn kam um die Ecke, hat mich erwischt. Mhm. Und dann wurde später mein Bein amputiert. Und Bein, was ich noch habe, die linke Seite, die haben sie retten können, aber das Fußgelenk war relativ zerstört nach dem Unfall. Und es war ja, wie du so schön gesagt hast, in der schönen Kolmörkstadt. Und das war damals DDR. So, da ist natürlich auch nicht alles im Krankenhaus super gut gelaufen, muss man einfach so sagen. Und meine Eltern haben da sofort dann auch einen Reiseantrag gestellt, dass sie aus der DDR rauskommen, ist dann auch sozusagen genehmigt worden. Und dann sind wir in den Westen, meine Großmutter war da schon. Und da hat man angefangen, mich wieder zusammenzuflicken. Also ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr jedes Jahr eine Operation gehabt, war jedes Jahr im Krankenhaus, also mindestens einmal. Und dann hat man mich wieder so auf 2 Beine gestellt. Und dann war natürlich Sport für mich als Jugendliche überhaupt kein Thema. Ja? Und dann war ich natürlich auch nicht unbedingt diejenige, die im normalen Schulsport Spaß hatte, sondern ich war immer die Letzte am Ball und das hat mir alles keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich mit 18 so, 16, 17, 18 immer so ein Fitnessstudio gejobbt und habe die Leute immer so eingecheckt an der Theke und selber keinen Sport gemacht, immer schön zugeschaut. Und dann irgendwann hat mich eine Freundin überredet, dass wir doch mal einen Vertrag machen sollen, wir wollen abnehmen, wie das ist, wenn man dann Teenie ist und nirgends gefallen will. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das. Und dann habe ich irgendwann Spinning entdeckt, habe Indoor Cycling mitgemacht und es war das allererste Mal, dass ich Spaß hatte beim Sport. Und dann, es war halt geil, 1 Stunde lang wurdest du angeschrien, richtig laute Musik so und alle haben geschwitzt. Und das Schöne war, das Fahrrad war fest montiert. Ich hatte ja überhaupt keine Kondition, null. Aber mir konnte keiner davonfahren da. Ich konnte meinen Widerstand selber einstellen. Und dadurch, dass ich ja viel saß beim Spinning, hat mir das nicht wehgetan. Also es war einfach so, Laufen ist mit dem Sprunggelenk eigentlich nicht ideal und mit der Prothese auch nicht. Und ich hatte irgendwie so 1 Stunde Sport und es hat Spaß gemacht. Und ich lag danach im Bett und war fertig. Und das habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? Und es hat sich dann total gesteigert. Dann habe ich irgendwann so Spinning-Marathons gemacht, bin 12 Stunden gefahren. Und dann dachte ich irgendwann, ich könnte ja auch mal draußen Fahrrad fahren. Und so bin ich dann irgendwann mal Radsportlerin geworden. Am Anfang mehr Mountainbike und dann irgendwann bin ich zum Rennrad gekommen.
Ja, cool.
Also so eine völlig, ich glaube, die untypischste Art, um Radprofi zu werden.
Ja, ich habe gelesen, dass du dann, wie gesagt, auf dem Mountainbike und so ein bisschen ein paar Touren gemacht hast oder mit dem Rad. Ja. Und die Leute, die mit dir gefahren sind, alle gesagt haben, ey, Denise, du fährst wahnsinnig gut, du fährst wahnsinnig schnell, das ist saukrass, du solltest das eigentlich mal professioneller machen.
Ja, also es war halt so, ich habe dann so Touren gemacht mit meinem Mountainbike, bin dann auch so Alpencross-Sachen gefahren. Krass. Zwar jetzt nicht als Rennen, aber halt immer mit Männern und wir sind da wirklich über die Berge von Garmisch-Partenkirchen zum Gardasee. Da musst du ja schon ein bisschen was drauf haben, wenn du das schaffen willst. Und mit 1,5 Beinen sowieso ein bisschen mehr. Und damals habe ich auch immer noch meine Prothese versteckt, muss man sagen. Das war so ganz in den Anfängen. Und da haben ganz viele, wenn die mich nicht kannten und mitgefahren sind bei den Touren, haben die gar nicht gecheckt. Die haben zwar irgendwie gesehen, ich rumpel, aber die haben gar nicht gecheckt, dass mir ein Bein fehlt. gefehlt. Und die fielen dann aus allen Wolken, als wir am Gardasee angekommen sind und haben dann irgendwie doch mitgekriegt, dass ich eine Prothese habe und dass ich da die ganze Zeit mitgefahren bin, genauso um den Tempo wie die. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass irgendwann jemand mal dem Abteilungsleiter Radsport in Bayern gesteckt hat, dass da eine ist mit einer Prothese, die schnell fährt. Und der war für Paracycling zuständig. Und irgendwann hatte ich dann auf meiner Mailbox eine Nachricht, ob ich nicht mal da kommen möchte zu so einem Sichtungslehrgang und da mal Interesse hätte. Doch, naja, gut, kann ich ja mal gucken. Zu verlieren habe ich nichts. Mhm.
Ja, und ich fand es dann umso beeindruckender, wie ich gerade gesagt hatte, dass du 2010 angefangen hast und du hast 2011, also gerade mal ein Jahr später, warst du Weltmeisterin im Straßenrennen und hast den Gesamtweltcup gewonnen. Also du bist ja eingeschlagen wie sonst was da.
Also ich bin dann durchgestartet, aber man muss sagen, ich bin die Jahre ja vorher schon Rad gefahren. Also ne, ja, also ich bin natürlich aber heute immer mit Männern und immer am Mountainbike und immer Alpencross und so, heute keine Rennnummer am Rücken gehabt. Aber ich glaube, die Zeit hat mir heute extrem geholfen, weil wenn du mit Männern fährst als Frau, dann musst du eh schon was können und mit eineinhalb Beinen musst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr können. Und ich glaube, das war meine beste Schule. Und dann war sozusagen, ich hatte heute am Anfang, mein Riesenproblem war, ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Ich hatte ja keine Ahnung von Rennen fahren. Also mir hat man dann erstmal Taktik und technisches Fahren am Rennrad beibringen müssen. Das war die größte Herausforderung, weil Kraft hatte ich und ich konnte mir auch heute richtig, richtig wehtun. Das hatte ich auch, dieses Vermögen. Ich habe heute einfach nur keine Ahnung gehabt, wie man Rennen fahren. Das musste ich dann ein paar Jahre lang lernen.
Ja, aber ist ja, also ich meine, ist ja trotzdem, wenn man das so sieht und ja, einfach, wie gesagt, klar, du bist davor schon gefahren, aber du sagst trotzdem, man muss das Taktische erst lernen, aber innerhalb irgendwie von einem Jahr, ich meine, es gibt ja eigentlich vielleicht bis auf die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen gibt es ja erstmal nichts Krasseres, als Straßenweltmeisterin zu werden. Und das so nach einem Jahr so direkt so zu holen, ist ja erstmal total krass.
Ich war auch stolz wie Bolle. Also ja, das war so surreal. Ich war ja so noch voll der Rookie und hatte ja wirklich, also ich war grün hinter den Ohren, aber ich hatte einfach viel Kraft und Willen und konnte mir echt dann einschenken. Und es hat sich dann total gelohnt. Und ich muss sagen, rückblickend, war das größte Glück, was ich hatte, dass sich das so gefügt hat, weil das hat mir unheimlich geholfen, Sponsoren zu kriegen. Man muss einfach wissen, ich habe die ersten Jahre 150 Euro Sporthilfe-Förderung gekriegt und das ging einige Jahre so und ich hätte, wenn ich nicht diese Unterstützung von privaten Sponsoren damals gehabt hätte, die ersten, die mir ein Rad gestellt haben, also auch da ganz liebe Grüße an Mike's Bikes, das war ein kleiner Bikeladen, der hat mir dann einfach ein Fahrrad gestellt, obwohl ich sozusagen irgendwie gerade noch ein Nobody war, aber der das cool fand, der mich da unterstützt hat und dann habe ich das echt gerockt, ja, und es war so gut, weil das mir einfach viel ermöglicht hat, das auch professioneller zu machen und ich habe ja immer noch gearbeitet und das war schon echt heftig am Anfang. Und was man nicht vergessen darf, ich habe auch echt Lehrjahre gehabt, was so eine Radprothese betrifft. Ich habe ja eine spezielle Radprothese, mit der ich dann am Rennrad fahre. Und auch da musste ich meine Erfahrungen machen. Also das ist nicht so, dass du jetzt zu deinem Orthopädietechniker gehst und sagst, so, ich möchte Rad fahren, jetzt möchte ich eine Radprothese. Das gibt's nicht. Also alles, was wir da gemacht haben, das war irgendwie so Eigenentwicklung mit meinem Orthopädietechniker zusammen. Und wir haben da sehr viel Erfahrung sammeln müssen und sind da auch immer schlauer geworden. Und dann auch so die Umfänge, die sich ja dann professionalisiert haben und gesteigert haben, dass dann auch ohne Entzündungen, dass das alles so klappt, das war schon, musste ja auch nebenbei herlaufen. Und das ist tatsächlich auch ein großer Anteil, den du als paralympischer Sportler hast, so Prothesen anzupassen, da geht schon viel, viel Zeit drauf. Das ist wie dein Rad zu pflegen, ja, genauso muss ich vorstellen. Das auch mich ständig drum kümmern. Und da habe ich am Anfang auch viel dazulernen müssen.
Ja, ich hätte das später noch im Podcast gefragt, aber ich glaube, jetzt ist gerade der optimale Punkt, um darüber zu reden, dass ich gelesen habe, dass du dann jetzt die Prothese, die du jetzt hast, mit einem speziellen 3D-Drucker wurde die irgendwie gemacht und dass die ja, sag ich mal, so ein krasser Erfolg war und so eine Neuerung war, so ein Gamechanger, dass du die dann 2016 sogar Frau Merkel und Barack Obama vorstellen durftest.
Ja, die waren da mal kurz um die Ecke auf der Hannover Messe. Das war schon echt, also es war ein Pilotprojekt mit Autodesk damals zusammen. Und die Zielsetzung dahinter war, eine besonders aerodynamische Prothese zu haben, weil du weißt ja, Aerodynamik ist im Fahrradfahren einfach extrem wichtig, und eine besonders steife zu haben, wo die Kraftübertragung 1:1 ins Fahrrad geht. Also ich kann ja, eine Feder würde mir ja nichts helfen, wie das bei Weitspringen oder bei Läufern ist, weil alles, was federt, verpufft die Energie, die wir aufwenden. Also es muss direkt eine Kraftübertragung stattfinden. Und das habe ich zusammen mit Autodesk gemacht, auf der Basis der Erfahrungen, die ich mit meinem Orthopädietechniker hatte. Und es war wirklich toll und beeindruckend, ja, Obama und Merkel das vorstellen zu dürfen, weil es einfach auch die Tragweite des Projekts gezeigt hat, dass es natürlich ich als Leistungssportlerin und Spitzensportlerin bei den Paralympischen Spielen, das war so ein Türöffner, aber die Idee dahinter ist heute schon, dass damit einfach auch Sportprothesen erschwinglicher werden, dass, ja, sage ich mal, der amputierte Breitensportler selber sich auch seine Prothesen so bauen kann, ob der klettern will, ob der tauchen will, ob der Radfahren will. Das sind ja wirklich alles Speziallösungen. Und das war wirklich so ein Gamechanger. Und jetzt ist es toll, also ich kann jetzt ja mal so zurückblicken, so nach gut 4 Jahren, fängt es jetzt tatsächlich langsam Einzug zu erhalten. Also es gibt jetzt die ersten 3D-gedruckten Füße von meinem Partner Mikuris, die tatsächlich vor allem bei Kindern, die ganz schnell wachsen, die bestellen, ganz spezielle Größen brauchen, die es gar nicht mehr von der Stange gibt, wenn die so klein sind, es Möglichkeiten gibt. Und es gibt jetzt mittlerweile 3D-gedruckte Cover. Also es erhält immer mehr Einzug wirklich in den Alltag des Orthopädietechnikers, weil damals, es war ja sozusagen komplett out of the box und es hat auch richtig, richtig Geld gekostet, das Projekt.
Aber voll interessant. Also ich meine, jetzt so wie jemand wie ich, ich muss mich mit dem Thema ja nicht auseinandersetzen. Deswegen
ist es noch
so,
keine Füße. Das soll auch gerne so bleiben.
Ja, aber da macht man sich ja gar keine Gedanken drüber. Ja. Und deswegen, als ich das gelesen habe, fand ich das umso interessanter. Und die Frage kam auch oft, also ich habe ja bei Instagram auch so eine Fragerunde gemacht und es war eine der häufig gestellten Fragen, dass sich Leute das nicht vorstellen können, ist, wie das so ist mit einer Prothese. Also du hast jetzt gerade schon von Entzündungen und so geredet. Hat man da jetzt noch groß Schmerzen oder also muss man sich da krass dran gewöhnen? Kann man sich das vorstellen, wie dass man irgendwie einen Schuh erstmal einlaufen muss? Oder erklär uns das mal.
Ja, man muss es immer wieder anpassen. Also so eine man muss sich halt so vorstellen, ein Fuß ist über die Evolution so lange gewachsen und geworden, dass er dich heute ein Leben lang tragen kann. Ein Stumpf ist ein Produkt aus einem Unfall, der eigentlich nie dazu gemacht worden ist, dass er dein ganzes Gewicht ein Leben lang trägt. Somit muss man die Prothese ideal anpassen. Und jetzt ist es so, wenn du so viel Sport machst wie ich als Leistungssportler, ist es ja so, das kennst du auch, dass sich ja dein Körper immer ständig anpasst. Also du hast ja gewisse Trainingsphasen und dann wiegst du mal ein Kilo mehr, mal ein Kilo weniger. Das ist als Prothesenträger tatsächlich extrem kritisch und extrem schwer. Und ich versuche zum Beispiel Gewichtsschwankungen sehr zu vermeiden, weil das richtig Probleme gibt. Also wenn du sozusagen da eine Änderung drin hast in dem Volumen vom Stumpf, passt schon der komplette Schaft nicht mehr. Und dann kann man versuchen, ein bisschen was auszubessern, ein bisschen was anzupassen und schon hast du aber eine Druckstelle. Und dann ist das Problem, wenn du eine Druckstelle mal hast und dann fährst du 4 Stunden Fahrrad, ist aus der Druckstelle auf einmal eine riesengroße, walnussgroße, im Idealfall nur, manchmal golfballgroße Entzündung. Krass. Das geht ganz, ganz schnell, also wirklich auch mit Alter. Und da muss man wirklich aufpassen. Ich hatte es auch schon, dass ich mal das rausschneiden lassen musste. Aber das ist was also immer Daily Business bleibt. Also du musst darauf aufpassen, du musst es ständig anpassen. Es ist nicht so, dass du die einmal einstellst und dann halten die ein Leben lang, sondern weil du änderst dich ja auch als Mensch ständig. Ja, und deswegen musst du es immer wieder anpassen. Also das ist schon was, wo du ein Gefühl für kriegen musst. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, du, vor 20 Jahren wäre das, so wie ich den Sport jetzt mache mit einer Prothese, überhaupt nicht denkbar gewesen. Also wir haben schon auch die Gunst der Stunde, dass die Technik auch mittlerweile immer weiter geht und immer besser wird und auch die Prothesenanpassung, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, dass ich so einen Leistungssport überhaupt machen kann. Das ist schon eigentlich verrückt und echt toll, was mittlerweile möglich ist.
Boah, ja, aber trotzdem höchsten Respekt, so das, ja, damit umzugehen und das so zu machen, echt beeindruckend, das zu hören. Auch jetzt gerade ein Punkt, der wo ich nicht zwischengrätschen wollte, aber wo ich kurz sprechen mag, drüber ist, was du gesagt hast mit der Sporthilfe, die 150 Euro. Das ist, wie du sagst, zum Glück hast du Sponsoren und du kannst es profimäßig betreiben. Aber das ist
wieder. Also mittlerweile gibt es ein bisschen mehr.
Ja, aber trotzdem ist es ja lange nicht irgendwie so, wo es sein sollte. Nein. Und da frage ich mich, also ich bin ja sowieso, seitdem ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, aus der Sporthilfe raus. Und ich weiß sogar noch, das hat mich damals als U23-Fahrer extrem aufgeregt, dass bin ich für ein holländisches U23-Team gefahren, Team Rabobank damals, einfach weil das so das beste Nachwuchsteam war.
Absolut.
Und da sah ich die besten Chancen, Profi zu werden. Aber dieser Schritt, für ein ausländisches U23-Team zu gehen, hat mir zum Beispiel, oder dadurch durfte ich zum Beispiel nicht in die Sportfördergruppe gehen bei der Bundeswehr. Mhm. Also ich hätte die Kriterien erfüllt gehabt und hätte hingehen können, aber dann bin ich, also es war so, ja, wenn du für ein ausländisches Team fährst, dann darfst du nicht mehr. Ja. So, dann habe ich gedacht, ja, okay, dann halt nicht so ungefähr. Ne? Ich gehe und so Kleinigkeiten, das ist ja dasselbe mit der Sporthilfe, wo ich mir so denke, ich meine, ich bin kein Fan davon, irgendwie ins Ausland zu ziehen. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier gesagt. So, ich bin ja selber durch das Sportschulensystem irgendwie Profisportler geworden. Und ich verurteile niemanden, der das macht. Aber ja, wenn man, also ich finde es irgendwie dann, ich fühle mich erstens sehr wohl in Deutschland, kann mir das auch gar nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Aber ich finde es irgendwo auch fair, wenn man durch das ganze System groß geworden ist, dass man dann nicht sagt, zack, hier, jetzt verdiene ich viel Kohle, ciao, ich bin in der Schweiz oder wo auch immer. Deswegen finde ich es cool, wenn Leute einfach trotzdem in Deutschland weiter wohnen und einfach ihre Steuern zahlen, auch wenn das natürlich irgendwie verhältnismäßig viel ist zu anderen Ländern, aber dadurch hat man ja in Deutschland auch viele Vorteile. Aber das ist so ein Punkt, Sporthilfe ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ich zahle so viel Steuern, Alter, bei der Sporthilfe kommt dann am Ende, also wo bleibt das ganze Geld? So? Also warum kann dann bei der Sporthilfe nicht irgendwie mehr davon ankommen? So?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also die Sporthilfe hat ja selber das Problem, dass die ganz, ganz lange nur von gesponserten Firmen gelebt haben.
Wahnsinn.
Und von der Regierung ja gar nicht viel kam. Mittlerweile hat das BMI jetzt endlich mal auch erkannt, das macht Sinn. Die haben jetzt auch aufgestockt, glaube ich, vor 1-2 Jahren. Deswegen sage ich auch, wow, es gibt mittlerweile ein bisschen mehr. Und wir bewegen uns gerade mit dem paralympischen Sport endlich mal in eine Richtung, die langsam mal anfängt, Sinn zu machen, weil davor war das, heute habe ich immer gesagt, du, ich leiste mir das Hobby Radsport, ja. Ich habe heute alles mögliche andere machen müssen und eben deswegen auch die Vorträge und solche Sachen daraus entstanden, weil ich hätte das einfach nicht, ich habe meinen Radsport finanzieren müssen.
Ja.
Und so mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, was zum Beispiel echt tolle Neuerungen sind, dass zum Beispiel wir können nicht Angestellte der Bundeswehr sein, aber wir kriegen von der Bundeswehr eine Förderung.
Mhm.
Das ist schon mal so ein Step. Das große Ziel der Bundeswehr ist auch, dass sie uns irgendwann mal anstellen können. Da ist die große Hürde, dass wir ja eigentlich Invalide sind, was von der Historie noch ein Problem ist. Da müssen auch noch Änderungen vorgenommen werden. Ich fände es toll, wenn ich das ehrlich sagen kann, für den Nachwuchs, wenn es so wäre, wenn die Angestellte wären, weil wir müssen ja auch in eine Rentenkasse reinzahlen.
Ja.
Und ich muss sagen, was ich zum Beispiel jetzt auch sehe, ist, ich habe ja nach Brandenburg gewechselt, starte für Cottbus mittlerweile. Und wenn ich da sehe, was im paralympischen Sportzirkus gerade passiert, da gibt es einen eigenen Paracycling-Stützpunkt in Cottbus. Die machen richtig viel für den Parasport. Das Land Brandenburg steht da voll dahinter. Ich kriege da eine super Förderung. Da sage ich so, das ist echt geil. Da macht es auch Spaß. Und dann kannst du es auch wirklich leben. Weil die ersten 4-5 Jahre war halt alles, was ich hatte an Urlaubstagen, war Training und Wettkampftage. Und das habe ich 4-5 Jahre so durchgedrückt. Aber da gab es halt einfach keinen Abend, wo ich mich mit Freunden getroffen habe. Sondern ich habe halt abends oder morgens vor der Arbeit trainiert.
Mhm.
Und dann hatte ich immer eine 4-Tage-Woche. Und von Freitag bis Sonntag war immer mein langes Trainingswochenende. Oder wenn dann Saison ist, weißt du selber, dann hatte ich immer Samstag, Sonntag irgendwo Rennen, dann bin ich am Freitag da runter, habe am Sonntag noch das Rennen gemacht, bin dann die 6 Stunden heimgefahren von Italien oder wo auch immer und saß dann am Montag zur Regeneration im Büro am Schreibtisch und habe mich regeneriert. Das kann man schon eine Zeit lang machen, weil man wahnsinnig ist und Radsport einfach geil findet, aber das war schon zehrend und ich war damals auch echt kurz vorm Burnout. Also das ist schon ein schmaler Grat, den man da fährt und ich bin froh, dass ich jetzt Profi sein darf und ich genieße das in vollen Zügen.
Ja. Ja, auch dann, das war mir auch nicht so bewusst, Respekt erstmal an das Land Brandenburg. Wie ist das in anderen Bundesländern? Ist da Brandenburg schon ein absoluter Vorreiter?
Absolut, ja. Also die haben da schon wirklich was vorgelegt und ich finde es super, weil es natürlich auch ein bisschen bundeslandmäßig so intern auch ein bisschen die Challenge erhebt und den Wettbewerb und dass die anderen mal nachziehen müssen und dass dann auch sozusagen ein bisschen Competition herrscht und das finde ich total gut. Und wenn da einer so voranzieht, merken auch die anderen, wir müssen ein bisschen aufstocken, wir müssen auch mehr tun und da passiert gerade was und das finde ich richtig gut und das bringt unseren Sport voran.
Ja, das ist ja schön zu hören. Kommen wir so ein bisschen wieder zurück.
Was hast du denn noch von Facts hier?
Zu meinen Notizen. Wie viele Wettkämpfe fährst du so pro Jahr?
Das ist ganz spannend. Also ich habe ja Bahn- und Sommersaison, also Straße. Die Bahnsaison ist nicht so wild. Da haben wir meistens eine Weltmeisterschaft und so 2 bis 3 weitere Rennen. Aber die Straßensaison hat es in sich. Also da habe ich eine Weltmeisterschaft, 3 Weltcups und dann ungefähr noch so 3 Europacups und eine deutsche Meisterschaft. Also komme ich so auf 15 Rennwochenenden. Gut. Ja.
Okay.
Locker.
Nicht schlecht.
Nicht mehr. Ja.
Ja.
wenn, dann fährt man ja auch noch mal ein paar Trainingsrennen, ja, und so, ne? Also so, das sind jetzt nicht die, die man so propagiert, aber ja, das macht man natürlich auch nur mit,
ja, aber ist ja auch mal mit Reisen verbunden und
ja, genau, dann, sind immer, also wir haben heute immer ein ganzes Wochenende, ja, Reisen, wir haben so nicht so diese Touren, wie ihr das habt, wir haben heute immer dann ein Rennwochenende, dann ist, sage ich jetzt mal salopp, Samstag Straßenrennen, Sonntag Zeitfahren oder andersrum, meistens ist Zeitfahren zuerst und dann das Straßenrennen, je nach Anbieter. Was ganz cool ist, wir haben jetzt in Österreich tatsächlich, das nennt sich Upper Austria Tour, da gibt es so eine Rundfahrt mal, und das Format etabliert sich auch gerade. Also ich fände es cool, wenn wir mehr Rundfahrten auch hätten.
Ja, spannend, das so zu hören. Ja, und wie du gesagt hast, du bist ja vor allen Dingen auch dann im Sommer und im Winter unterwegs, ja, durch die Bahn so auch. Also ist es ja schon, ja, auch in dem Sinne wieder, also sowieso krass, was ich kann ja nicht, ich würde gerne mehr auf der Bahn fahren, geht ja nicht, aber ich finde es cool, dass du das so machst einfach, ja.
Es geht halt auch nur, weil ich auf der Bahn nur die Ausdauerdisziplin mache, ja, weil sonst wäre das so konträr, das würde nicht mehr gehen. Es lässt sich noch vereinen, aber es ist auch schon ein schmaler Grat. Ich meine, und da bin ich auch echt stolz drauf, der paralympische Sport ist so professionell geworden, dass es auch immer schwieriger wird, sich in beiden Bereichen zu behaupten. Und es ist ein schmaler Grat, den schaffe ich gerade noch. Aber ich habe schon den größeren Augenmerk gerade auch ein bisschen in der Verfolgung auf der Bahn, auch für Tokio. Das ist mein Steckenpferd geworden, lustigerweise, weil ich habe ja am Anfang mit der Bahn nichts am Hut gehabt, aber mich da auch echt reingefutzt. Und ich finde es auch total spannend, wie 1000% da alles sitzen muss. Ich sag mal, auf der Straße wird dir ein kleiner Fehler mal noch verziehen. Das kannst du immer noch wieder gut machen über die Länge der Distanz. Ja, eine Verfolgung mit 12 Runden, wenn du da am Start schon irgendwie mal verkackst, sag ich salopp, dann war's das. Kannst du es in die Tonne treten, das Rennen. Da muss wirklich alles sitzen und das finde ich auch spannend. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich könnte nicht nur Bahnsport machen. Ich liebe es halt wirklich, draußen lange zu fahren, lange Ausfahrten auch zu haben und in der Natur zu sein. Also die Mischung finde ich halt echt ein spannendes Potpourri.
Ja. Ja, bei mir zieht sich auch nochmal alles zusammen, wenn ich bin ein bisschen, also ich bin da zweimal bei den Junioren die Bahn-WM gefahren. Und
welche Disziplin?
Madison.
Oh, das und, ist aber auch geil.
Madison und Scratch und Mannschaftsverfolgung.
Ja, im Scratch ist immer, wenn es scheppert, nach oben.
Ja. also ich kann mich noch, also es ist ja auch immer schwierig gewesen, erstmal zur WM zu kommen und sich dafür das Team zu nominieren. Gerade in der Mannschaftsverfolgung. Und da zieht sich bei mir immer noch alles zusammen. Oh, dieses
so weh,
wenn du da stehst und dann kommt dieses Da habe ich immer noch Albträume von. Das ist ganz, ganz schlimm. Weil du
und kennst du diesen Minzegeruch in der Nase? Habt ihr ja, das auch gemacht mit dem Öl, wenn du dir diese Dinge reinstopfst? Ja. Allein der Geruch, oh, das ist für mich schon, da bin ich schon voll in diesem Wettkampfmodus drin.
Das ist wirklich so, wenn du jetzt hier im Winter ist so ein Klassiker, dass man mal nach Bütgen fährt, so am Dienstag kann man da immer trainieren und dann dann fährt man manchmal hin, wenn du irgendwie schlechter Tag ist, schlechtes Wetter, fährst hin, fährst auf der Bahn trainieren. Sobald du schon in die Halle reinkommst, ich fühle mich wieder als in den 15-jährigen Rick zurückversetzt, der da Wintermeisterschaft fährt oder irgendwelche NRW-Meisterschaft oder deutsche Meisterschaft, was auch immer. Das ist schon krass.
Sag mal ehrlich, der Schmerz, den du auf der Bahn hast, also ich meine, wenn du die Vierer-Mannschaftsverfolgung gefahren bist mit den Jungs, dann weißt du, was ich meine, weil ich habe Verfolgung ist meine Spezialdisziplin. Ich finde, der Schmerz, den du da hast, ist so viel krasser als auf der Straße. Also das Rennen ist natürlich viel, viel kürzer, aber du bist ja wirklich, also ich finde, du kannst dann wirklich jemanden nehmen und erstmal wegschmeißen. Ne? Also du kannst gar nichts mehr. Ne? Du bist wirklich erstmal, kannst dich 5 Minuten, 10 Minuten in die Ecke stellen lassen.
Ja, gerade die Einerverfolgung ist ja so, da kommst du ja auf Hundertstel und Tausendstel an. Und 4 Minuten all out, bei einer Folge bei den Männern, oder 4,20, irgendwie so um den Dreh.
Also ich fahre auch 4 Minuten, aber dann leider nur 3 Kilometer.
aber ist ja egal, 4 Minuten sind 4 Minuten, so, ne? Und das ist ja so, weißt du, so 4 Minuten hört sich nicht viel an, aber 4 Minuten ist ja ewig, wenn du am Anschlag fährst. Und du fährst halt, wie gesagt, von der ersten Pedalumdrehung, Maximalkraft aus diesem Startblock raus.
Und dann kommt der Mann mit dem Hammer.
Ja, genau. Also es ist ja einfach, sag mal, wenn man sich das nicht vorstellen kann, einfach irgendjemand, der das jetzt hier hört, so, geh mal raus und sprinte mal einfach los, versuch das 4 Minuten zu halten. So. Das ist einfach so, geht, also das ist so eine krasse Belastung.
Ich sage auch immer, es ist irgendwie, stirb langsam in 12 Teilen.
Ja.
Es ist so blöd, es ist halt nicht kurz genug, es ist drüber und irgendwie, ich weiß noch, als ich als Radsportler von der Straße kam und dann haben die mich das erste Mal mit auf die Bahn genommen und dann haben die mich echt mal einfach ins Blaue rein, ohne Anweisung, die 3 Kilometer fahren lassen. Und ich dachte mir, ja du, ich fahre eine halbe Stunde Zeit fahren, ist ja easy, das mache ich da aus der Hüfte. Ey, ich war das Leiden Jerusalems, also ich bin da völlig auf der Bahn krachen gegangen. Meine Atmung hat man in den ganzen Velodrom gehört, das war sehr peinlich. Und ich bin völlig krachen gegangen, also völlig gestorben am Ende, bin eigentlich wie so ein Traktor mehr rückwärts als vorwärts gefahren. Das ist so schlimm, das kann man sich nicht vorstellen. Man macht sich da echt keinen Eindruck drüber, wenn man das noch nie gemacht hat.
Ja, allgemein Bahnradsport, wenn man jetzt das ein bisschen auch aktuell bezieht, wahrscheinlich wird es ja dieses Jahr, oder sehr sicher wird es keine 6-Tage-Rennen geben, weil es halt leider Indoor ist. Aber ich finde es immer noch verrückt, dass Bahnradsport irgendwie nicht populärer ist, auch gerade jetzt so allgemein, weil ich meine, die Tour de France, da stellt man sich an die Strecke und dann fahren die vorbei, so wumm und weg sind sie, genau. Und auf der Bahn kannst du dir wirklich die ganze Zeit das Geschehen einfach angucken, mega cool so. Und dass das irgendwie nicht, das hat ja wirklich so Stadioncharakter und dass das irgendwie nicht beliebter ist, ist da schon, oder was heißt, es ist ja nicht unbeliebt, aber der Straßenradsport, bei uns Männern zumindest, ist ja sowieso der Fokus deutlich mehr auf der Straße als auf der Bahn. Und auch wie du sagst, es ist ja auch wirklich ein deutlich attraktiveres Programm, kurz und knackig und geht ab. Absolut. Und so auch so nochmal, was du gerade gesagt hast mit diesem intensiven.
Ja.
Ich meine, ich glaube, ich habe selten andere Sportarten gesehen, wenn ich jetzt mal irgendwie so an die Sprinter denke, die einen Kilometer, die einen Kilometer voll fahren, die danach wirklich einfach vom Rad absteigen und erstmal sich übergeben, weil sie so tief gegangen sind. Also das sieht man
brutal
sonst nie. Dass man so tief geht, dass man sich danach übergibt, das ist schon krass.
Ja, das ist heftig. Aber hat man wirklich, und ich musste echt, ich bin genau bei dir. Ich finde Bahnradsport so mega und das war so toll. Anfang des Jahres waren dann noch die Weltmeisterschaften in Berlin. Da war ich mit vor Ort, wo Emma Hinze ja dreimal Weltmeisterin geworden ist. Das war Gänsehaut. Das ganze Publikum ging ab. Es ist so ein geiler Sport, weil du eben das ganze Renngeschehen mitkriegst. Und ich finde es auch, wenn die Sprinter kommen, sorry, die haben einfach so einen geilen Style, wenn die da kommen. Das ist einfach so eine explosive Mischung. Ich finde Bahnradsport mega und ich würde mich total freuen, wenn es auch wirklich wieder die Kurve nach oben nimmt mit den Zuschauerzahlen. Ja. Da muss halt einfach auch was im Rahmenprogramm ein bisschen mehr passieren, dass es einfach auch spannender wird. Aber der Sport selber gibt so viel her, da kannst du so viel draus machen. Ich finde es total klasse.
Wirklich, wirklich schön. Deswegen, auch wenn es vielleicht dieses Jahr nicht geht, alle, die das hören, spätestens dann nächstes Jahr wieder, geht zum 6-Tage-Rennen und zu allen Bahndisziplinen. mir ist zum Beispiel von dir auch eine Geschichte sehr in Erinnerung geblieben, als wir uns kennengelernt haben, hast du die erzählt. Das war nämlich 2016 bei Olympia, die Einheitsverfolgung. Das ist ja so vielleicht somit die schmerzhafteste Erfahrung für dich in deiner Karriere.
Ja, absolut. Also ja, 2016 Rio, ich habe mich 4 Jahre auf die Einheitsverfolgung vorbereitet. Das war meine Paradedisziplin. Ich war eine der One to Watch for Gold. Und habe da auch alles in die Waagschale reingelegt, habe auch mit der FES zusammengearbeitet für ein super Fahrrad, habe die Prothese auf Aerodynamik optimiert. Und dann bin ich den Quali-Lauf gefahren. Man muss wissen, ich bin super geil vorher im Training schon gefahren. Und dann bin ich im letzten Quali-Lauf gewesen und vor mir war die beste Zeit 4:11 oder 4:12, also 4 Minuten 11 Sekunden, 4 Minuten 12 Sekunden. Ich bin im Training schon damals 4:05 und 4:06 gefahren. Also wusste ich, wenn ich jetzt unter 4:10 fahre, bist du im großen Finale und fährst um Gold. Ja, und dann bin ich angetreten gegen die Britin, Megan Giglia. Und dann sind ein paar Fehler unterlaufen. Ich wurde eingeholt von ihr, weil sie super schnell startet, aber so super schnell, wie sie gestartet ist, ist sie dann auch super schnell eingegangen. Und dann durfte ich sie nicht mehr zurück überholen. Das ist in der Verfolgung eine Regel. Dann musste ich hinter ihr bleiben. Das habe ich auch getan. Und dann bin ich von der Bahn runter, war natürlich total frustriert. Und dann habe ich auf die Anzeigentafel geguckt und dann stand da disqualified wegen Windschattenfahrens. Und dann war mein Rennen beendet. Und lustigerweise, obwohl das so ein Katastrophenrennen wäre, hätte es sogar noch für das kleine Finale gereicht. Ja. Und man muss wirklich, war nach der Runde 3, hat die mich ja eingeholt, bin ich hinter der gefahren, also salopp gesagt, ich konnte mir in der Nase bohren. Also ich hatte nichts mehr zu tun, aber bei der war der Zündstoff aus, da ging nichts mehr. Ja, aber mein Rennen war gegessen und nach 4 Jahren Arbeit für nichts. Und ich bin da runter, ich war total entsetzt, ich konnte es am Anfang gar nicht fassen, das Team stand um mich rum. Und dann irgendwann habe ich es gecheckt. Dann habe ich eigentlich nur noch meine Sachen gepackt, bin raus und habe einfach nur noch geheult und war fertig. Also da ist eine Welt für mich zusammengebrochen damals.
Was für eine dumme Regel auch, dass man nicht zurück überholen darf, irgendwie so. Also, naja. Ich meine, es wäre total geil gewesen in dem Sinne, wenn ich jetzt mal träumen darf, dass du die da wieder überholst und dann so im besten Fall so, also dass du wieder rausfährst und sie noch schneller bist, so. So, weil,
ey, das wäre auch gut möglich
gewesen. Ja, genau, das meine ich.
Aber wir lagen nah beieinander von den Zeiten.
Ne? Und aber ich kann mich dann noch an daran erinnern, dass du mir dann erzählt hast, dass du, ich glaube, zwei Jahre später war das, 2018, sie war ja dann auch die Weltrekordhalterin und dann hast du ihn geknackt, dann hast du dir den Weltrekord geholt.
Ja, und das war so geil. Also man muss sagen, zwei Jahre später kam dann, also 2017 kamen die Veröffentlichungen, die Weltmeisterschaften finden 2018 statt. In Rio de Janeiro, Brasilien. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ja. Da bin ich das letzte Mal heulend aus dem Velodrom gerannt und wollte, hab mir die Tüte über den Kopf gesteckt, so ungefähr. Und dachte mir so, ist jetzt nicht euer Ernst. So, und dann lässt du das mal so sacken als Sportler, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, andersrum, geil, ich kann da nochmal hin und diesmal kann ich zeigen, was ich kann und ich werde nicht disqualifiziert und fahre mal ein Rennen zu Ende. Und genau so war es dann. Lustigerweise hatte ich dann den Quali-Lauf in Rio, den haben sie mich alleine starten lassen, ich weiß nicht warum, bin dann auch ins große Finale eingezogen. Da muss ich noch eine andere Anekdote erzählen, aber das mache ich gleich im Nachhinein. Und dann bin ich das große Finale gefahren gegen die gleiche von 2016, gegen Megan Giglia. Und dann habe ich sie in der 10. Runde eingeholt und bin Weltmeisterin geworden mit dem gleichen Team, was damals 2016 mit mir an der Bahn stand. Und es war schon so, wir haben da alle geheult, weil da waren auch ein paar Teamfehler, ein paar interne Fehler passiert. Mir natürlich auch als Fahrerin. Ich hätte da einfach auch geschickter agieren müssen. Dann holen wir uns den Weltmeistertitel gegen sie. Das war so eine Revanche. Also es war so eine Genugtuung. Und es hat mir auch irgendwie gezeigt, dass wenn du einfach dranbleibst, what goes around, it comes around. Mhm. Irgendwann ist so ein Give-Back-Day, Payback-Day. Und das war, ist für mich der schönste Weltmeistertitel, den ich je geholt habe. Also der hat mir so viel bedeutet. Den trage ich echt immer noch mit Stolz in meinem Herzen, weil es einfach zurückkam, was damals irgendwie die Medaille an mir wegging. Und das hat echt wehgetan damals. Es war auch irgendwie nicht fair gefühlt, aber was ist fair im Sport, ne? Mhm. Das musst du dann so annehmen. Und dann zwei Jahre später ist in dem gleichen Velodrom zurückzuholen und wirklich mit einem Weltmeisterstreifen, mit dem du dann auch schön ein Jahr rumfahren darfst, war geil. Und jetzt erzähle ich noch mal eine Anekdote dazu. Das Riesending war ja, wir sind nach Rio geflogen und da war extremes Chaos, weil Flug ausgefallen, bla bla bla. Auf alle Fälle kamen die Scheiben nicht mit. Also wir standen in Rio de Janeiro und du weißt, in der Verfolgung fahrst du ja mit so Scheiben, die besonders schnell sind von der FES. Und die waren nicht da, wir hatten nur die Trainingslaufräder. Und so eine Scheibe macht richtig was aus pro Runde. Und die Scheiben kamen mit der Lufthansa an dem Morgen meines Renntages an, um 6 Uhr morgens, mein Rennen Qualifying war um 9. 9.15 Uhr, das weiß ich noch ganz genau. Und ich schwöre dir, der Mechaniker war morgens am Flughafen, hat die dann mit dem Zoll, das haben die regeln müssen, weil die kamen ja ohne einen Begleiter an, hat die abgeholt und der war 30 Minuten vor meinem Start, hat er mir die Scheiben draufgebaut und dann bin ich praktisch um mein großes Finale gefahren. Also es war total verrückt und crazy, diese Reise.
Alles gepasst.
Und am Ende ist alles aufgegangen.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall cool. Ja, waren wir jetzt bei den Paralympics und bei der WM, schauen wir auf die nächsten. Die wären ja eigentlich dieses Jahr im Sommer gewesen und wurden verschoben. Waren ja wahrscheinlich auch für dich dein großes Ziel so.
Ja, boah, das war schon, ich meine, es war irgendwo abzusehen, ab nach einem gewissen Punkt. Und ich hätte es auch nicht gut gefunden, wenn sie es durchdrucken hätten wollen. Ich meine, jetzt mittlerweile kann man sich es gar nicht mehr vorstellen. Nee, aber damals konnte man sich auch nicht vorstellen, dass sie abgesagt wären. Aber es war natürlich schon mein großer Traum, die dritten Spiele zu haben und damit auch so ein Highlight meiner Karriere. Und dann schaut man mal, wie es weitergeht. Jetzt ist alles um ein Jahr verschoben. Ich hoffe, dass es klappt nächstes Jahr, weil es wäre schon mal so das i-Tüpfchen in meiner Karriere.
Ja, was sind die Ziele da?
Naja, du hast es ja vorgelesen, ich habe 2-mal Silber, 1-mal Bronze geholt und mich treibt schon oder peitscht schon an, einfach nochmal den Satz voll zu machen und Gold zu holen.
Sehr geil.
Das wäre geil, das treibt mich auch an, aber, und dafür bin ich schon lange genug Profi und ich war schon 2-mal bei den Spielen, die Spielen haben immer ihre eigenen Gesetze, also ich bin um alles dankbar, was du hinkriegst und um jedes Metall, was du mit nach Hause nimmst, aber Gold wäre natürlich die Krönung.
Ja, ich würde es dir gönnen, weil ich meine, wenn du das noch so hast, dann gibt es ja auch nichts, was du noch hättest mehr gewinnen können in dem Sinne. Ne?
Nö, dann habe ich alles, so. Es ist echt crazy, ja. Aber es ist wirklich so, dann habe ich alles geschafft.
Ja. Das ist natürlich geil. Hast du schon, also einfach mal frei von der Leber, hast du schon irgendwie so einen Plan? Denkst du, du fährst danach noch weiter oder denkst du, danach hörst du vielleicht auf?
Ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Also schon ist irgendwann klar, dass ich jetzt nicht mit 45 noch Radfahren möchte als Profi. Also es wird dann irgendwann mal in eine andere Richtung gehen. Ich will es auch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Aktuell ist für mich Paris 2024 echt zu weit weg. Mhm. Und ich habe schon den Traum, auch noch andere Dinge zu machen. Also ich habe ja, mache viel so im Vortragsbereich, mache Vorträge, Motivationsgeschichten. Wie kommt man einfach selber aus seiner Komfortzone raus? Wie erreicht man immer wieder Dinge im Leben? Wie tritt man sich selber schön in den Hintern? Muss man ja auch mal machen. Das macht mir total viel Spaß, das an Menschen weiterzugeben und auch meine Erfahrungen daraus, wie es ist, sich daraus zu boxen, wenn du ein behindertes Kind bist und da irgendwo so deinen Weg gehen willst, der völlig anders ist. Also ich meine, ganz ehrlich, eine beinamputierte Frau, die Profi-Radsportlerin werden will, hätte ich bei der Agentur für Arbeit mal anfragen können. Die hätten sagen können, haben wir gerade keinen Job frei. Ja, also es geht schon alles, wenn du heute für was brennst. Und das finde ich irgendwie cool, wenn ich das Menschen mitgeben kann, dass sie ihren Weg gehen und diesen Mut haben, ihren eigenen Weg zu finden. Und was mich heute auch total reizt, ist einfach Moderation weiter auszubauen. Also ich habe das schon angefangen nebenbei. Es ist natürlich auch, wenn du Profi bist, bist du immer noch Profi und dann bleibt dort auch nicht für alles so viel Zeit. Aber ich habe einfach viele Sachen noch im Kopf, auf die ich Bock habe und wo ich noch Lust drauf habe und die ich gerne weiter ausbauen möchte.
Ja, das ist, ich sehe dich da auch total, du machst es ja wirklich total gut auch. Ich kann mich auch, und das fand ich total cool, ich weiß gar nicht, welche Moderation das war, aber ich weiß auch, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass du hast so ein ganz spezielles, schönes Kleid an, wo man auch die Prothese durchsehen konnte, wo ich dachte so, boah, wie cool ist die so, dass die das so richtig nach vorne stellt und sagt, so seither, ich so.
Ja, das finde ich auch total wichtig.
Genau, Vorbildfunktion und ich meine, wenn jemand eine besondere Geschichte erzählen kann, dann jemand wie du. Und ich wünsche dir auch auf dem Weg auf jeden Fall viel Erfolg und ich finde es ja spannend, weil ich bin ja auch jemand, der immer nach links und rechts schaut, der über den über den Tellerrand schaut und also ich kann das gut verstehen, dass da irgendwie so zwei Herzen in der Brust schlagen, dass irgendwie man liebt den Profisport und das Leben da, aber irgendwie, wenn man mal so in die andere Welt reinschnuppert, gefällt einem das auch total gut und es ist ja dann auch so, als Sportler kriegt man da ja auch ganz schnell irgendwie so einen, es ist schwer so eine gute Mitte da zu finden, einfach wenn du jetzt zu viel auf Hochzeiten tanzt, auf verschiedenen Hochzeiten, dann wird halt der Sport irgendwann auf Dauer drunter leiden. Ja, aber wenn du jetzt nur in diesem Sportbereich bist und nicht irgendwie, also ich glaube Menschen wie wir, wir brauchen das dann auch als Ausgleich mal rauszukommen so und das machst du ja ähnlich wie ich.
Ja, Radsport ist einfach mein Baby. Ich liebe Radfahren und da brennt einfach mein Herz dafür. Aber wie du sagst, also man muss auch den Horizont erweitern und mir war das immer wichtig. Und ich finde es auch gut, weil es schon auch in gewissem Maße entspannt im Kopf, dass es auch andere Dinge gibt, dass es auch anders weitergehen kann. Und dass ich nicht den Druck haben muss, es geht nur mit Radsport. Mhm. Ja? Sondern ich mache Radsport einfach, weil ich es immer noch geil finde. Und das ist schon auch ein Privileg. Und ich liebe das. Und ich finde es auch gut, einfach mal woanders hinzuschauen. Aber man muss es eben im Maßen auch halten, weil sonst bist du heute auch nicht mehr erfolgreich als Radsportlerin. Und das weißt du auch. Also du musst auch mal Nein sagen zu gewissen Dingen. Mhm. Du musst aussortieren. Und es ist ja auch zeitaufwendig. Also es ist ja nicht so, dass du das mal schnell hier, was man dann vordergründig sieht, da ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen Podcast machst, ist ja nicht bloß die Stunde aufzeichnen, sondern du bereitest dich vor, du machst deine Sachen, du brauchst die Technik, du brauchst das Equipment. Man muss das auch, das Ganze aufbauen. Und das braucht ja auch alles Zeit. Und da muss man auch Zeit dafür haben.
Ja, das stimmt. Eine Frage, die ich noch an dich habe, auch sportlich bezogen. Wir haben gerade gesagt, du hast mit 25 angefangen, jetzt bist du 35.
25, ja, aber ja.
So, und wenn du
musst du immer so auf mein Alter mit deinen zarten 20, mit den 20.
Wenn du damals mit heute so vergleichst, wie hat sich das so verändert? Also ich meine, du bist ja sicherlich deutlich erfahrener geworden und auch so, also leistungsfähig, das würde mich interessieren. Wenn ich mal bei mir 10 Jahre vorausschaue, vielleicht kannst du mir schon mal so eine Prognose geben.
Naja, also ich finde schon, das finde ich eigentlich auch das Spannende, du denkst ja irgendwie so nach so ein paar Jahren Leistungssport, naja, was will da noch kommen? Und ich kann dich beruhigen, da kommt noch viel, weil du irgendwie über die Jahre schon total zehrst. Also das habe ich gemerkt. Und du deinen Körper immer besser kennst. Und es ist echt krass, wie du immer wieder trotzdem dich pusht und neue Zeiten schaffst. Und das finde ich echt beeindruckend zu sehen. Also ich bin ja in inoffiziellen Weltrekord gefahren vor 1,5 Jahren. Das ist jetzt schon wieder 1,5 Jahre her. Also Anfang letzten Jahres. Und da habe ich gedacht, so krass, ne? Also wo hast du denn das jetzt rausgequetscht? Ja. Also so, das ist echt verrückt, wie man immer noch weiter gehen kann und wie eigentlich auch so mit 30 immer noch viel möglich ist. Ich glaube, in gewissen Bereichen ist es schwierig. Also wenn du jetzt rein Sprinter auf der Bahn bist, dann wird es irgendwann spannend. Ja, also Maximilian Levy begreift ja gerade, dass es auch anders geht, aber es kommt da eine Grenze mit, sage ich mal, Mitte 30 ist auf alle Fälle der Cut, so Anfang Mitte 30. Aber solange du in den Ausdauerbereich gehst, siehst du einfach diesen Motor, der über die Jahre immer wieder brennt. Und früher, wenn du mal in Off-Season gegangen bist, dann hat es viel länger gedauert. Und jetzt, wenn du aus der Off-Season kommst, ja gut, die erste Woche ist mal leiden, zweite Woche ist schon wieder geht schon, dritte Woche ist wie Everyday Normal Business. Training, ja. Und diese Athletenjahre sind echt verrückt, wie die sich auszahlen. Also das finde ich cool und die Technik wird auch immer schöner. Also das ist, ich meine, die Fahrräder, das macht einfach Spaß. Ich finde, also ich bin ja so ein kleiner Nerd, was geile Fahrräder betrifft, wenn da kein Kabel mehr zu sehen ist, weißt du, oder Schaltzüge und so, wenn es einfach so clean ist und jetzt mit den Diskbremsen. Ich bin großer Fan. Ja. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als einen Berg mit einer Diskbremse runterzufahren. Und das ist einfach so schön, also mit Carbon und Co. Ja, also da bin ich halt auch so ein bisschen technisch, also so ein richtig gutes Fahrrad macht schon echt Spaß.
Ja, also man ist wahrscheinlich auch über die 10 Jahre, die du jetzt dabei bist, auch mental einfach krass stark geworden. Also was du gerade gesagt hast, so wenn man das so hört, das hört sich ein bisschen an wie so eine Hollywood-Story 2016 sozusagen, ein bisschen geschlagen und das große Comeback und die Revanche genommen. Das schafft man ja nicht irgendwie. Also, am Anfang deiner Karriere wäre das vielleicht anders gewesen, aber über die Jahre so, mit der Erfahrung wird man ja auch mental total stark. Das finde ich immer spannend. So. Also auch wenn ich mit älteren Teamkollegen noch dabei bin, die haben noch mal einen anderen Ansatz, eine andere Sichtweise auf viele Dinge.
Ja, total. Und du entwickelst dich ja auch als Athlet, also mental total weiter. Und ich habe mir auch auch Support geholt. Ich habe eine Mentaltrainerin auch eine Zeit lang gehabt, die mich begleitet hat. Ist auch eine gute Freundin von mir. Und da habe ich mich extrem nochmal weiterentwickelt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich die auch damals 2016 nicht bei mir gehabt hätte, ich meine, mit so einer Disqualifikation, ich habe ja die Woche drauf noch Bronze und Silber geholt in zwei Disziplinen, auf denen ich überhaupt kein Augenmerk hatte. Mhm. Ja, ich habe ja alles auf die Karte gesetzt und habe aber dann, da habe ich einen Tag geheult und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe den Coach angerufen und so, jetzt geht's weiter und zweimal haben wir noch eine Chance und habe das auch mir da noch zwei Medaillen abgeholt, auch in der Disziplin, wo man nie damit gerechnet hat. Und das ist einfach... Da haben mir echt die Jahre geholfen. Das hätte ich als Rookie am Anfang nicht so geschafft.
Wir haben jetzt viel über das Sportliche geredet. Lass uns noch mal ganz kurz einfach so schnell antworttechnisch, sag ich mal, sagen. Bester und ja vielleicht auch schlechtester Moment der Karriere oder Tiefpunkt und Höhepunkt. Was würdest du noch mal sagen, nur um das mal zusammenzufassen noch?
Also Tiefpunkt war definitiv die Disqualifikation damals in Rio. Und was auch ein Tiefpunkt war in meiner Karriere, war mal vorher. Ich hatte mal eine Zeit lang ziemlich bespot mit meinem Bundestrainer und war eigentlich kurz davor hinzuschmeißen. Es war so, glaube ich, 2013, 2014. Da wollte ich eigentlich alles hinschmeißen. Da war ich echt auch ausgequetscht. Ich hatte war eigentlich so fast Richtung Burnout. Und damals hat mich eigentlich jemand zurückgeholt, der mir zu mir gesagt hat, Denise, du kannst es doch nicht hinschmeißen, du liebst doch Radsport und du liebst doch eigentlich das, was du tust und kannst doch jetzt nicht wegen so einem Krach oder mit so was Unguten, was einfach damals im Team war, das alles hinschmeißen. Das ist doch dein Baby. Und es war ein so geiler Satz, der mich echt drüber nachdenken hat lassen. Da habe ich mir gedacht, ja, was machst du jetzt, wenn du jetzt hinschmeißt und dann bist du im Job und dann hast du irgendwann einen Chef, der dir nicht passt. Das wird ja immer wieder dir begegnen im Leben. Wirst du dann immer hinschmeißen? Das kann ja nicht der Weg sein. Und dann habe ich damals einfach einen Weg für mich gefunden, dass ich mit meinem Bundestrainer zumindest so auskomme, dass es passt. Ne, man muss ja nicht Best Friends sein, aber zumindest so einen diplomatischen Weg finden. Das haben wir Gott sei Dank. Und habe mich da auch wieder rausgeholt. Aber das war damals echt ein Tiefpunkt. Und schönster Moment war ja diese Weltmeisterschaft 2018. Ja. Also mir das zurückzuholen, was damals nicht geklappt hat. Und auch die Silbermedaille in Rio nach dieser Disqualifikation. Da bin ich das Rennen meines Lebens gefahren. Ich bin 20 Kilometer in 30 Minuten und 12 Sekunden gefahren. Kannst du ausrechnen, wenn ich 12 Sekunden schneller gewesen wäre, wäre es ein 40er Schnitt gewesen. Was? Zeitfahren für so eine eineinhalbbeinige Frau, finde ich das ganz okay.
Sehr, sehr gut, ja.
Es war mega und habe da Silber geholt mit einer Wahnsinnszeit, wo alle Gegner mich angeschaut haben, so boah, krass. Gold ging auch berechtigt an eine Holländerin, die hatte ein bisschen schwere Behinderung. Ja. Also die hat durch den Faktor Gold gewonnen. In der Echtzeit war ich schneller. Und das war echt der Hammer. Und da haben mich alle angeschaut und dachten so, boah, krass, was ist denn mit dir abgegangen? Wahrscheinlich habe ich alle Wut da reingelassen. Und mein Vater kam mir dann entgegen. Dem sind auch alle Steine von überall runtergepurzelt. Der war stolz wie Oscar. Und ich habe das Rad hochgehoben. Ich war total ausgelaugt. Aber wir haben es einfach, irgendwie habe ich mir die Medaille zurückgeholt.
Cool.
Und das war wirklich auch ein sehr, sehr besonderer Moment für mich in der Karriere.
Ja, schön, das nochmal zusammengefasst zu haben. So. Wir haben auch über das Coaching, über deine Motivation Speeches schon geredet, über das Moderieren allgemein. Was wäre denn da so, also ich weiß, dass du mal, das habe ich mir nämlich angeschaut, bei Markus Lanz zum Beispiel zu Gast warst. Was ja auch, also ich kann mich jetzt nicht an viele Radsportler oder Radsportlerinnen erinnern, die da mal eingeladen waren. Da bist du wahrscheinlich die Einzige bis jetzt. Und was wäre denn so, wenn wir mal träumen, so eine Traumsendung, wo du sagst so, ey, wenn ich das moderieren könnte, das Event oder diese
moderieren
Sendung.
Moderieren gleich.
Ja, natürlich. Wir gehen Champions League rein, natürlich. Wir denken groß.
So. Du, ich bin da total offen. Also was ich total wichtig finde, ich möchte was moderieren und nicht so nach dem Motto, eine behinderte Moderatorin macht was nur für Behinderte. Mhm. Also ich mache gerne was für die Paralympics. Ja, wäre mir eine Riesenfreude, da mal ein bisschen Pep reinzubringen und mehr die Geschichten behind the scenes zu erzählen. Aber ich fände es gut, wenn ich was mache, was everyday life ist. Und wenn es eine Unterhaltungsshow ist, natürlich auch total gerne im Sport. Ich liebe Sport, dafür brenne ich. Und das den Menschen näher zu bringen und die Spannung kann ich mir super gut als Moderatorin vorstellen. Hätte ich auch total Bock drauf. Aber ich kann mir auch Unterhaltung vorstellen und die Leute einfach auch ganz locker mitzunehmen an dem Abend. Also da bin ich offen, eine Show zu nennen. Schlag mal was vor, was siehst denn du von mir?
Wo sehe ich dich? Also ich sehe dich, wenn es Wetten, das noch gäbe, so als Michelle Hunziker, als Sidekick, das würde dir, glaube ich, gut stehen.
Ach, übrigens durfte ich Thomas Gottschalk kennenlernen. Ach, kurz vor Weihnachten siehst du mehr, in seiner Show durfte ich sein. Ach, mehr cool. Darf ich noch nicht verraten.
Ah, okay, sehen wir mal, guck mal hier, direkt
wir können, ich kann ja Thomas mal Gottschalk fragen. Ja, Gottschalk, möchten Sie mich als Sidekick haben?
Das wäre auch ein Job für mich, guck mal, was ich jetzt wieder rausgeholt habe, so, wie heißt das? Society-Experte.
Oh!
Das finde ich den
geilsten
Job.
Aber da musst du noch dich ein bisschen femininer bewegen.
Das finde ich, wirklich so, das denke ich mir so, was muss das für ein geiler Job sein? Du liest den ganzen Tag einfach nur InTouch oder so und diese Promi-Magazine.
Friseurzeitschriften.
Genau. Und dann lässt du einfach nur und ja, jemand aus dem Umfeld hat gesagt. Und
er ja, genau. Sagt, was? Ein jemand aus dem Umfeld von Denise Schindler hat gesagt, sie soll Sidekick werden von Thomas Gottschalk. Wetten, das gibt es leider nicht, aber das können wir ja nochmal kurz reaktivieren.
Ja. Aber was gibt's denn noch? Ja, es gibt ja, was wäre denn doch so eine Show, wo wir dich sehen? Was gibt's denn noch?
Ich kann mir auch so Lustiges vorstellen. Also ganz ehrlich, ich könnte mir sogar eine Kindersendung vorstellen mit Kids.
Ja.
Da finde ich es halt einfach klasse, dass sie auch mal eine Moderatorin sehen mit einer Prothese, ganz offen, ganz lustig.
Ja, total.
Und die so ganz locker da auch mal rantatschen dürfen und so ganz easy entspannt. Ja, irgendwie so, wenn die Fernseh gucken, damit so aufwachsen, ne? Also, dass es völlig normal ist, dass es auch eine Moderatorin oder Moderator im Rollstuhl mal gibt und eine mal mit Prothese. Mhm. Ich finde, da kannst du schon so viel erreichen mit, ja?
Ja, voll. Und
da fängt dann auch ehrliche Inklusion an, ne?
Ja, richtig. Und ich meine, um mal jetzt mal ehrlich zu sein, um gut zu moderieren, braucht man jetzt keine zwei Beine. Wenn man so sagt. Ja, also ist ja so. Also
boah, den Satz finde ich geil.
Also ist ja einfach so.
Gut zu moderieren braucht man keine zwei Beine. Ich finde, das ist ein Zitat des Tages.
Ja, aber entweder man kann moderieren oder nicht. Entweder man ist gut vor der Kamera
vielleicht
oder nicht.
Eine Hand wäre nicht schlecht für das Mikro. Aber es gibt ja auch schon Mikros, die man festmachen kann. Also
nee, aber ist ja
auch
so.
Da können
ist
wir
so
uns
also ich meine, es ist ja so, genau, da fängt einfach ehrliche Inklusion an. Also
ja, absolut. Ich bin bei dir. Ja.
Und das wäre... Ja, schauen wir mal. Ich verfolge das auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf diesem Weg viel Glück und da bin ich mir sicher, wir werden noch einiges von dir hören. Das ist vielleicht auch, das wäre so eigentlich so am, mit meiner Frage am Ende gewesen, aber ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut so. Wenn man einfach so Stand jetzt sieht oder so wie ich dich sehe, als attraktive Frau, die auch sehr selbstbewusst ist und damit sehr gut umgeht, absolutes Vorbild. War das schon immer so oder wie war dein Weg dahin? Ich meine, als Kind kann ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht nicht immer so war und dass du auch innere Kämpfe mit dir hattest, und um erstmal dahin zu kommen, oder warst du schon immer so eine absolute Frohnatur, die gesagt hat, ey, das war schon immer so, ich gehe da total easy mit um. Also
nur. Nee, also gar nicht. Das war absolut ein Weg, den ich da gegangen bin. Also ich war in dem Sinne immer froh Natur, dass ich auch als Kind immer gelacht habe und immer das Sunny Side gesehen habe. Also das war ich schon. Aber ich war nicht diese selbstbewusste Frau, die kurze Röcke trägt, kurze Hosen trägt und ganz easy die Prothese zeigt. Ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich so bis so komplettes Teenageralter immer die Prothese versteckt und immer lange Hosen getragen. Damals waren ja noch die Schlaghosen in. Das war super für mich, weil dann hat man auch nicht gesehen, dass ich humpel. Dann konnte ich das super tarnen. Wenn ich mal einen Rock getragen habe, wenn dann nur bis Bodenlänge. Und ich weiß es noch wie heute, wenn ich im Freibad war, war das für mich Horror. Ja, weil wenn du dann irgendwie doch mal ins Wasser gehen wolltest, meistens lag ich heute nur auf der Wiese, wollte auch mit cool rumliegen mit meiner Clique und bin heute nicht ins Wasser gegangen und habe heute immer eigentlich lang getragen. Und wenn ich dann doch mal ins Wasser gehen wollte, dann war dieser Weg von Liegewiese aufstehen, bis wirklich im Wasser sein, war ein absoluter Spießrutenlauf und die ganzen Leute haben dich so begafft wie im Zoo und ich war damals nicht cool damit und ich bin auch wirklich die ersten Jahre, als ich Rad gefahren bin und schon viel Rad gefahren bin, immer mit Prothese gefahren, mit Gehprothese und immer mit langer Hose damals. Und das hat dann wirklich gedauert, das war so eine Emanzipation. Also die erste Emanzipation war in dem Sinne, dass ich eine Radprothese hatte und damit das Verstecken auch vorbei war, weil meine Radprothese, das hat einfach ein Rohr nach unten und ein Klickpedal am Ende. Das ist weder, schaut es aus wie ein Bein, noch ist es im Ansatz irgendwie weiblich und schick, gar nicht. Sondern das musste halt, ich musste halt einfach dazu stehen. Und dann habe ich auch angefangen, kurze Hosen zu tragen. Und ich muss sagen, in diesem Prozess dazu zu stehen und zu dem, wie ich bin, hat mir tatsächlich der Sport geholfen. Also der Sport hat mir auch die Sicherheit gegeben. Weil ganz ehrlich, wenn du mit Jungs am Fahrrad fährst und du kannst ein paar abziehen, das gibt dir schon ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja. Und dann wirst du irgendwann entspannter. Und dann irgendwann bin ich in diese paralympische Welt gekommen. Und dann siehst du ja lauter Behinderte. Also ganz ehrlich, beim allerersten Rennen, ich darf das ja so sagen, ich bin ja behindert, ich kam mir vor wie in der Rocky Horror Picture Show. Dem einen fehlt die Hand, dem anderen fehlt das, dem anderen fehlt jenes, der andere zappelt, der andere. Also ne, wir haben auch selber untereinander einen sehr schwarzen Humor. Und dann irgendwann denkst du so, ja du, was ich hab, ist ja eigentlich nur so kleiner Streichefehler, kleiner Schürfunde, whatever. Mhm. Ne? Also so, das ist ja eigentlich gar nichts. Und dann irgendwann wirst du so entspannt, also auch offen damit umzugehen, das zu zeigen, auch zum Beispiel Prothese von Menschen zu wechseln. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, als nur mit der Prothese rumzulaufen, aber die dann auch einfach mal vor Leuten zu wechseln. Ich weiß es noch wie heute, als ich im Velodrom war, in Frankfurt-Oder, waren wir zeitgleich mit den Sprintern da. Und dann bin ich da dazu hingegangen, die haben heute ihre Radtour angezogen und ich habe links mein Radtour angezogen und rechts habe ich heute die Prothese abgemacht und habe die Radprothese rangezogen. Und ich weiß, Christina und Max, die haben damals, sind die danach zu mir gekommen und Miriam so, boah, da ist uns mal kurz das Herz stehen geblieben. Ja. So, weißt du, so, und dann steht da einfach so am Stuhl dann so, ne, während ich einfach aufs Rad steige, steht dann da so mein Bein. Und es wartet dann, bis ich so zurückkomme vom Radfahren, fertig bin mit meinen Einheiten, dann mache ich das wieder ran und das andere Bein wird wieder eingepackt in die Tasche, so wie dein Radschuh. Ne? Mhm. Also das ist auch, für die war das erstmal so, irgendwann waren sie dann ganz entspannt damit, aber für die war das auch so. Und da merkst du dann auch, jetzt bist du fein damit, jetzt bist du wirklich entspannt damit, jetzt hast du kein Problem damit. Und ich finde es mittlerweile auch total wichtig, das so zu leben, weil ich auch eine Gesellschaft damit ändern kann. Also mittlerweile bin ich natürlich auch in der Öffentlichkeit und zeige was und strahle was damit aus. Und für viele ist ja immer behindert sein, die Person kann nicht attraktiv sein, die Person ist so versteckt oder whatever. Und ich finde es total wichtig, dass das gebrochen wird, das Bild.
Ja, ich also erstmal alle Achtung. Und ich finde es total cool, wie offen und du nach vorne weg da auch mitgehst. Also wir waren letztens mal in Köln auch mit deinem Mann zusammen was essen. Mhm. Und da weiß ich noch, wie ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang du das gesagt hast, aber es war so geil, so ja, ich hatte mal so einen Tag, da bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden. So, weißt du, wo man dann so denkt, ey, geil, so einen Spruch rauszuhauen. So, weiß ich meine, so, ich kann mich noch daran erinnern, auch als wir uns kennengelernt haben, da hast du auch irgendwas gesagt. Und einfach so, weil das ja auch Umgangssprache ist, habe ich irgendwie so drauf geantwortet, so, boah, ist ja mega behindert.
Ja,
und
genau.
Dann erschrickt man so und so, oh fuck, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt.
Fettnäpfchen.
Und dann, weißt du, und dann so, du so, ey, ich glaube, dir ist das nicht mal aufgefallen. Ja. Ich habe mich dann irgendwie danach, habe ich so gesagt, so, ey, wegen gerade so, das war nicht so gemacht. Also ich hoffe, du nimmst, und so, ey, ich habe das überhört, alles easy so. Und das finde ich erstmal hohen Respekt dafür und vor allen Dingen auch total cool, dass du so offen da auch bist und sagst, hey, ich habe mich da auch hin entwickelt, was ja total menschlich ist und
total.
So geil, aber auch so geil, dass es so ist einfach, also wirklich total cool. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, die ich so bei Instagram bekommen habe, habe ich noch eine Sache, die auf meinem Zettelchen steht. Ich glaube, da würdest du vielleicht auch ganz gerne drüber reden. Das ist Eis auf Rädern. Deine Charity, deine eigene Charity. Fand ich beeindruckend auch und fass das gerne mal zusammen mit deinen eigenen Worten.
Ja, also Eis auf Rädern hat den Ansatz, dass Kids von klein auf gemeinsam Sport machen. Und dabei ist es egal, ob du eine Behinderung hast oder nicht. Und das ist ein bayernweites Projekt, was ich unterstütze, weil das war so ein bisschen am Aussterben. Also die hatten fast keine Finanzierungen mehr. Und die Idee ist, dass der lokale Sportverein Eisgruppen hat, also EISS, das steht für Erlebnisintegrative Sportschule, muss man sich nicht merken, EIS einfach mit Doppel-S. Und die machen einfach Sportgruppen ganz bei jedem Verein auf und dann machen die Kids gemeinsam Sport. Und die Sportgruppenleiter lernen eben, wie kann ich eine Stunde gestalten mit einer völlig heterogenen Gruppe, wo der eine das kann und der andere das. Und das kann man total cool gestalten. Und ich habe meine erste Gruppe, die war der TSV Oberhaching. Und da haben alle möglichen Kids gemeinsam Sport gemacht. Egal ob mit Behinderung, egal ob im Rollstuhl, egal ob Kind mit Down-Syndrom, egal ob Kind mit ADS, whatever. Alle haben gemeinsam Sport gemacht und alle sind mit ihren Fähigkeiten, was sie können, eingesetzt worden in dem gemeinsamen Sport miteinander machen. Und es ging nur darum, was kannst du und wie bringe ich dich da ein? Und den Ansatz fand ich so mega, weil ich bin aufgewachsen und ich habe dir das ja gesagt, für mich war Sport nichts Positives. Ich war immer die Letzte im Sport und wenn dann Gruppen gewählt worden sind, bin ich immer als Letzte in die Gruppe reingewählt worden. Und da wird es pädagogisch einfach völlig anders angepackt und die Kids werden ganz anders erzogen. Und damals gab es ja immer nur Sportgruppen für behinderte Kinder. Ja, da sind alle behinderten Kinder aus dem Umkreis zusammengekarrt worden und haben dann irgendwie gemeinsam Sport gemacht. Wenn du aber im Dorf lebst, dann fahrst du erstmal eine Stunde irgendwo hin oder eine halbe Stunde. Das kann ja auch nicht der Ansatz sein. Und das fand ich total klasse, diesen Ansatz zu sagen, alle Kids machen gemeinsam Sport. Und ich finde, so fängt Inklusion an. Denn was passiert? Erstens mal lernt man sich gegenseitig kennen und man baut Verständnis füreinander auf, weil man versteht, was der eine vielleicht mehr braucht und der andere weniger. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass nach der Sportstunde sich die Kids miteinander verabreden und gemeinsam zum Geburtstag von Yvonne gehen oder von Chris. Und dieses Miteinander und Freunde sein danach weitergeht. Und das bleibt ja nicht bloß bei der Sportstunde. Und dass sich jemand dann um ein Kind mit Down-Syndrom kümmert und das genauso cool ist und genauso Freund sein kann, fängt nämlich genau da an. Und da fängt für mich Inklusion an. Und deswegen finde ich das, es ist mir so ein wichtiges Projekt, was mir am Herzen liegt. Und man kann heute das einfach unterstützen, indem man eben die Lehrer dazu ausbildet und auch das entsprechende Equipment gibt. Also sei es mal ein Sportrollstuhl, den man braucht. Wir haben auch schon mal eine Sportprothese finanziert. Also alle möglichen Mittel, die du brauchst, dass es auch für jeden zugänglich ist, die Turnhalle zum Beispiel oder das entsprechende Equipment, was man dann braucht. Je nachdem, was da für Kinder mit Behinderungen drin sind, wird es halt angepasst. Oder wir haben auch schon Reittherapie unterstützt. Also eben gerade Kinder, die schwergradig behindert sind, können in so Reittherapie vieles lösen. Also die werden zugänglicher. Also, oder wenn die viele Spastiken haben, das wird gelöst. Also da kann man sehr, sehr viel erreichen und vor allem auch durch Sport wird die eigene Situation, die körperliche, verbessert von den Kids mit Behinderung. Und das macht natürlich auch ganz, ganz viel aus, dass die viel besser damit klarkommen im Alltag, weil natürlich Muskeln viel Schwächen wieder ersetzen können.
Ja, Respekt und cool. Und ich meine, ich habe es mir durchgelesen und fand den Ansatz so cool, auch einfach, dass die Kids zusammen Sport machen, einfach egal, ob du ganz normale Kids...
Dann zockt dich halt so ein Kind im Rollstuhl mal voll ab.
Ja, aber weißt du, wie cool. Ich meine, Kinder sind ja so, wenn die es einfach kennen, dann ist das ganz normal für die.
Ja, völlig easy. Nur wir machen ein Problem draus.
Genau, aber wenn du es halt nie als Kind gesehen hast, dann ist beim ersten Mal, dass du da irgendwie in Kontakt mitkommst, ist so, was ist das denn? Genau. So, weißt du, aber wenn du einfach tagtäglich, ja, das für dich normal ist, ey, es ist das Normalste der Welt, genau.
Ja, man muss auch, jeder muss da dazulernen. Also zum Beispiel, was bedeutet es, wenn du ein autistisches Kind hast, ja? Auch da habe ich lernen müssen. Auch ich, obwohl ich selber behindert bin, habe nicht auf alle Behinderungen eine Antwort. Auch ich muss da ständig dazulernen. Und du lernst heute nur in dem Miteinander und in dem, dass Berührungen entstehen, dass man sich kennenlernt, entsteht das Verständnis füreinander. Und das ist heute immer ein ständiger Prozess. Ja? Und ich denke, das ist echt der Ansatz dafür, dass Inklusion auch stattfindet.
Ja, schön. Schönes Thema und ist jetzt fast schon. Ich finde keinen guten Übergang, aber lass uns zu den Hörerfragen kommen, die an dich gestellt wurden. Da waren einige lustige dabei und einige gute dabei. Fangen wir direkt mal an. Das habe ich mich auch, also eigentlich witzig, dass ich das noch nie selber an dich gefragt habe. Wie kam dein Spitzname Killer Bee oder Killer Biene zustande?
Ja, also Killer Biene, liebe Grüße an Tino Rosberg, ist ein guter Freund von mir, der hat das irgendwann so rausgehauen und ja, es trifft schon irgendwie so den Nagel auf den Kopf. Also ich bin ja ein sehr umgänglicher und netter Mensch, aber wenn dann irgendwie so der Starting Gun los ist, dann kann ich auch echt Vollgas geben und dann gebe ich auch Vollgas und dann gibt es kein Rechts und Links und diesen Killerinstinkt in dem Sinne, da wird auch der Stachel ausgefahren und dann will ich auch. Also ich glaube, der Wille hat mich auch immer dazu gebracht, auch wenn es eben zum Beispiel scheiße lief und ich disqualifiziert worden bin, danach wieder weiterzumachen und diesen Hunger zu haben und auch diese Wut dann rauszulassen. Und das ist dann schon die Killerbiene, die dann sozusagen im Rennen da ist und dann alles will und nicht bloß das Törtchen danach.
Ja, das passt doch dann, sehr geil. Wer sind deine Lieblingsmechaniker in Köln? In Klammern, Insider, lustige Story.
Ah! Liebe Grüße, meine Lieblingskollegas. Ja, ich habe da so eine interne Gruppe in Köln, die mir einen super coolen Weg gezeigt hat. Also man muss wissen, ich wohne ja bei München. Und da fährt es sich sehr schön Fahrrad. Mein Mann hat die Agentur hier in Köln und natürlich bin ich auch öfters in Köln und fahre dann auch hier in Köln, was mich schon echt den einen oder anderen Nerv kostet und was hier so die Infrastruktur mit sehr vielen Städten, die um mich herum sind. Ja, und besagter Moritz, der hat mir eine coole Tour gemacht. Wir hatten dann auch gleich einen Platten nach 500 Meter, weil es war Sonntagmorgen und am Samstag ist abends in der Nacht ist immer Party in Kölle. Somit hatte ich eine Glasscherbe in meinem Reifen drin und die Jungs mussten das flicken. Und wir hatten aber dann noch eine tolle Tour. Ich glaube, wir waren 4 Stunden oder 5 Stunden unterwegs und es war mal eine richtig coole Tour, weil ich tue mich echt schwer, hier schöne Wege zu finden. Also man fährt bis in die Eifel. Aber
ja, das ist halt auch schon weg.
Ist heute schon ein Weg, ne?
So wie jetzt im Dezember, wenn man so anfängt zu trainieren, kommt man nicht mehr in die Eifel, dann fährt man in den Flatlands davor und kann wieder umdrehen, ja.
Oder in der Eifel kannst du auch die Spikes dann aufziehen, glaube ich,
ja,
oder?
Momentan, ja, das kann gut sein, ja. Bei dem Schmuddelwetter auf jeden Fall. Fährst du ein ganz normales Rad oder hat dein Rad spezielle Anbauteile?
Ich fahre tatsächlich ein normales Rad mit Klickpedalen und meine Prothese ist extra so adaptiert, dass es genau ins Klickpedal passt.
Mega cool. Hörst du Podcasts und wenn ja, welche?
Ich höre Podcasts Plan Z. Hashtag Schleichwerbung.
Im Gegensatz zu meiner Frau hörst du das. Ja. Da kam gestern, also danke, also auch an der Stelle nochmal danke an alle, die mich in den Spotify-Charts
gepusht haben
oder getaggt haben. Es waren sehr viele, mein Postfach war voll. Ich fand es nur sehr amüsant, als die Top 5 meiner Frau rauskam und ich kann euch verraten, Plan Z war nicht dabei. Ich dachte, cool, dass du nicht meinen Podcast hörst, finde ich auch super. Ich glaube, die hat irgendwie so richtig krass, so 24.000 Minuten Podcast, das ist so mega viel, also ich habe dann ausgerechnet, es sind einfach so 17 Tage seit dem 1. Januar, also es ist echt sau viel, aber Plan Z war nicht dabei, auch geil. Also, aber die Frage war an dich, sorry.
Ja, nee, kein Schluss. Ja, also ich höre gerne Podcasts, aber auch wirklich quer gemischt, weil es gibt so verschiedene Phasen, wann du Podcasts hörst. Willst du einen Podcast hören zum Einschlafen, dann darf der nicht so spannend und interessant sein. Dann höre ich jetzt nicht dich, sondern höre ich so belanglose Sachen. Charlotte Roche hatte ja mal so einen Beziehungspodcast, ja. Pardiologie, super zum Einschlafen, weil es ist ja auch nicht so super spannend immer gewesen. Das fand ich immer ganz gut. Fand ich aber auch immer total krass, weil die ja mit so krassen Sachen auch in der Beziehung aufkam, oder so super ehrlich war, wo du sagst, so, würdest du das machen? Nein. Aber mega spannend und der Klassiker, den alle hören, ne? Bist ja du auch Riesenfan?
Gemischtes Hack.
Ja, Gemischtes Hack höre ich auch. Und ja, also ich höre da echt ganz gut. Ich mache ja auch den Barbara Schöneberger Podcast, ein bisschen Stars
und Celebrities. Den Waffen einer Frau.
Genau.
Den habe ich noch nie gehört, aber ich kenne den Namen, der ist einprägend.
Der finde ich auch super zum Einschlafen. Also und vor allem, sie lockt auch immer spannende Sachen aus den Stars raus, die man so noch nicht kennt. Ja, also aber auch natürlich Themengebiete, also viel auch im Radsport, Besenwagen hörst du ja auch selber viel, finde ich immer ganz cool, da könnte sich ruhig auch noch ein bisschen was tun, da könnte es noch ein bisschen mehr geben, finde ich.
Ja, also Leute, fangt an zu podcasten. Rot oder Weißwein? War eine Weißwein. Frage, Weißwein, alles klar, schnell beantwortet. Würdest du dir mehr Aufmerksamkeit außerhalb der Paralympics wünschen?
Ja, das hat auf alle Fälle generell der paralympische Sport jetzt nicht bloß ich verdient. Und da sind so viele tolle Charaktere und Menschen, die das verdient haben. Der Weg geht langsam in die Richtung, aber da kann natürlich noch ein bisschen mehr passieren. Und das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben, dass es nicht nur stattfindet, wenn nur Paralympics mal thematisiert sind, sondern dass es ganz normal stattfindet, in ganz normalen Shows, dass eben auch paralympische Sportler mit drin sind.
Ja, das ist ja allgemein im Sport so. Es kann ja... Also ich bin auch großer Fußballfan, aber es kann ja nicht
null
sein,
Problem,
dass
aber
irgendwie
genau.
im aktuellen Sportstudio oder irgendwie wenn samstags die Sportschau kommt, das ist einfach nur Fußball.
Ich meine, das ist eine Fußballshow.
Ja genau, also sorry, aber also was ist denn das? Also ich meine, ich bin auch großer Fußballfan, ich schaue mir das auch gerne an, aber
klar, ich
wie
auch.
Gesagt, dann nennt es halt Fußballshow und nicht Sportschau, weil wenn einfach jeden Samstag nur Fußball kommt und keine andere Sportart gezeigt wird und das, ich meine...
Ja.
Wir, also ich als Profiradsportler, ich kann mich nicht beklagen, wir haben ja noch im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten richtig gute Sendezeiten, aber es gibt ja, wie viele Sportarten gibt es, die nur zu den Olympischen Spielen mal aufkommen und auch nur, wenn du was reißt, so, also das ist ja schon sau unfair verteilt einfach.
Ja.
Was ist dein Ausgleich zum Radfahren?
Ausgleich zum Radfahren ist Radfahren. Nee, ich fahre wirklich gern Fahrrad. Aber Ausgleich ist einfach auch wirklich Zeit zu haben mit Freunden und auch mal mit meinem Mann. Ja. Und so die Zeit, das genieße ich total sehr. Und das ist auch das Schöne, ist, wenn man Profi ist, dass du einfach mal was anderes machen kannst.
Wie viel Jahreskilometer hast du so ungefähr?
Ja, also die liegen so bei 12.000 bis 15.000 im Jahr. Mhm. Das kommt darauf an, ob ich mehr Bahn mache oder weniger. Ja. Also umso mehr Bahnanteil, umso weniger die Kilometer logischerweise. Und ich sammle die auch gar nicht. Also ich bin noch nie so der, ich muss jeden Kilometer sammeln und aufschreiben gewesen, sondern wie du ja weißt, geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität des Trainings. Also die Kilometer sagen ja nicht immer aus, dass du tatsächlich deinen Weltrekord dann fährst, sondern manchmal auch ganz im Gegenteil, gerade bei den kurzen Disziplinen. Also deswegen ist schon die Qualität vorrangig.
Sehr gut. Welche Alternativsportarten machst du? Also welche Sportarten machst du neben Radfahren einfach?
Ja, also ich mache tatsächlich viel so Athletiktraining, TRX ganz viel. Mhm. Ich mache tatsächlich auch mal so, gerade so in der Offseason zum Spaß, ein bisschen so Yoga, Pilates. Nicht sehr professionell, schaut auch nicht immer ganz so schick aus, aber ich finde es ganz gut so zum Ausgleich, weil ich echt manchmal wirklich echt ein Radsportler bin und so einen Nacken habe und irgendwie überhaupt nicht beweglich bin. Also wir sind ja schon echt Bewegungsspastiker, muss man ehrlich mal sagen. Und da finde ich das echt immer ganz gut zum Ausgleich mal. Und was ich echt ganz gern mal mache, ist einfach mal ab und zu auf den Berg gehen. Ich bereue das zwar mal ein bisschen, weil das ist mit meinem Sprunggelenk nicht so einfach. Ich brauche auch eine Bahn, die runtergeht danach. Aber das macht mir einfach Spaß, so in den Bergen zu sein. Ich liebe das.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Gerade, wie du ja gesagt hast, da in rund um München beneide ich euch schon
Paradies,
manchmal. Beneide ich euch schon, dass ihr so nah an Italien dran seid, so nah an Österreich und vor allem auch die Berge habt.
Wir müssen ja nur echt eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahren und schon hast du irgendwie alles, was du willst, Also da fängt es dann an und dann geht es immer weiter, ne?
Ja, ich erinnere mich, seit unserem gemeinsamen Essen vor ein paar Wochen, wo auch der Christian Düren, der Moderator dabei war, dem folge ich seitdem auf Instagram. Und ich finde es einfach so crazy, wenn der in München ist und TAF moderiert, ist er einfach
mal schnell
morgens,
in den Bergen.
Morgens macht er so die coolsten Stories in den Bergen, total schön.
Und abends geht er mal nebenbei ein bisschen plappern bei TAF.
Und dann ist er einfach bei TAF und moderiert die Show weg. Also,
aber man muss ja auch sagen, Christian Düren fährt ja auch ein bisschen Fahrrad, ne? Also ich trainiere ihn ja heimlich.
Die Strava-Fall, die ich da gesehen habe, das hat ja nicht viel mit Fahrradfahren zu tun.
Christian, fühl dich jetzt nicht angegriffen.
Nein, nein.
Wenn du das hörst.
Deine 66 Durchschnittswatt waren schon echt stark. Nein, wir fahren mal zusammen demnächst, das wird bestimmt gut. Ja, und jetzt die letzte Frage, die wurde mir auch ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass mir auf Instagram, das darf auch gerne mehr werden, mir folgen 89% Männer und 11% Frauen nur. Also es kann deutlich mehr Frauen werden.
Ich würde mir Gedanken machen.
Und aber auf jeden Fall, dadurch, dass ich dann natürlich, wenn hier jemand wie du zu Gast ist, hatte ich dreimal die Frage, ist Denise noch Single bei mir? Also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du einen Mann hast, aber ich weiß ja nicht, wie oft du da bist. Also,
soll ich immer fragen, ob ich noch Single bin?
Wie würdest du das beantworten?
Verheiratet.
Okay, haben wir also beantwortet.
Abgehakt. Jetzt gehen die Follower wieder runter. Du hast es mir versaut, die Chance.
Ja, verdammt nochmal. Gut, dann habe ich noch die letzten zwei Rubriken. Das wäre einmal eine Hörerfrage. Die Rubrik hatte ich seit längerem nicht dabei, aber ich hatte eine sehr gute Hörerfrage. Die war, hey, ich verfolge zwar mit meinen 38 Jahren seit gut 30 Jahren den Radsport, aber ich habe noch nie so ganz verstanden, was ein Road Captain in einem Team genau macht und was seine Aufgabe ist. Erkläre das doch mal in deiner kommenden Folge. Ein Road Captain. Müsst ihr euch so vorstellen, ein Road Captain ist einfach der, sagen wir mal, erfahrenste von den 7-8 Fahrern bei uns im Team. Also wenn da jetzt 7 Fahrer am Start stehen, wird in dem Meeting davor gesagt, zum Beispiel im Giro d'Italia kann ich das so sagen, weil es auch so, dass gesagt wurde, hier Rick, du bist der Road Captain und als Road Captain, was muss man da können? Man muss ein gutes Auge fürs Rennen haben, um das lesen zu können. Man muss ein gutes taktisches Verständnis haben. Und man ist jetzt nicht irgendwie der Kapitän für die Etappe oder für das Rennen an sich, sondern man ist eigentlich so ein bisschen der verlängerte Arm der sportlichen Leitung im Rennen direkt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, der sportliche Leiter hinten im Auto, der kriegt ja nur über den Rennfunk, nur die Information mit so, die 5 Fahrer sind jetzt gerade vorne mit 20 Sekunden Vorsprung, aber der sieht ja das Rennen nicht live. Auch das er im Fernsehen sieht, ist ja immer ein bisschen zeitversetzt. Und du als Fahrer im Rennen, also eine klassische Situation, also du siehst ja erstmal mehr, und eine klassische Situation ist ja als Beispiel, wenn man losfährt und die Spitzengruppe bildet sich, dass man einfach dann als Road Captain so ein bisschen immer eine Hand, wenn es geht, wenn es die Rennsituation zulässt, immer mal wieder am Funk hat und irgendwie so anweist, okay, hey, jetzt gleich kommt der Berg, jetzt ist vielleicht ein guter Moment, einfach ein Gespür für die Rennsituation hat, jetzt ist ein guter Moment, um in die Spitzengruppe zu gehen, oder wenn du gerade deinen Teamkollegen vorne hast, aber irgendwie das Feld beruhigt sich noch nicht und es wird hinterher attackiert, den irgendwie zu motivieren, so ey, ihr habt ein Loch, es wird immer größer, bleibt dran, oder zu sagen, ey, die Attacke ist jetzt gerade sinnlos, spar dir die Körner und geh später irgendwann mit. Also man gibt da einfach so ein bisschen taktische Anweisungen und ja, auch es ist dann auch so, dass andere Fahrer zu dir kommen zum Beispiel und sagen, ey, ich habe heute nicht so einen guten Tag. Und dann wird zum Beispiel mal in einem Sprintzug irgendwie die Order nochmal geändert, dass irgendwie der letzte Anfahrer dann 1-2 Positionen weiter vorne eingesetzt wird. So. Also man muss da einfach gutes Auge fürs Rennen haben und taktisches Verständnis und berät sich dann so ein bisschen mit dem sportlichen Leiter und versucht irgendwie den Rennplan möglichst gut auszuführen. Das ist der Job eines Road Captains. Dann ist meine Rubrik die nächste. Radsport verbessern, Denise. Mhm. Was würdest du denn, wenn du jetzt eine Sache verbessern könntest oder wo du viel Potenzial siehst, gibt es da was, wo du sagst, da kann man Radsport verbessern?
Ja, schon. Also ich finde das ganze Thema, was Funk betrifft, echt manchmal im Ringgeschehen Killer. Also ich würde mir wünschen, wenn das wieder weggeht, also wenn Funk wieder verschwindet bei den Teams, ehrlicherweise. Weil was macht denn den Radsport so spannend, wenn Ausreißergruppen durchkommen, wenn es legendäre Zweier-Battles gibt am Ende? Und das Schwierige war schon auch so in den letzten Jahren, wenn du so eine krasse Dominanz hast von nur einem Team, was jetzt endlich dieses Jahr mal nicht so war, weil es gab ein anderes Team, was da war. Es gab Leute, die durchgekommen sind. Es waren viele neue Namen auch da. Das macht doch das spannend und die Leute haben es gern wieder geschaut. Und dann auch der Turnaround dieses Jahr bei der Tour de France bis zum Ende. Das ist doch genau das, was die Leute wollen. Und ich finde, mit Funk und eben genauen Berechnungen sind halt gewisse Dinge zu kalkulierbar geworden. Und dann wusstest du schon als Zuschauer, naja, die sind jetzt draußen, dann irgendwann kurz vor Dingen kommen sie wieder zurück, werden sie eingeholt, dann wissen die ganz genau, jetzt schauen die auf den Tacho, jetzt müssen sie mal langsam loslegen. So, und dann ist es einfach zu kalkulierbar. Und ich finde, das würde dem Radsport extrem gut tun, wenn, er muss ja nicht ganz verschwinden, aber zumindest so, dass nicht mehr alles so kalkulierbar wird, damit einfach auch noch die Charaktere und auch mal so mutige Taten mehr belohnt werden. Weil das ist genau das, also wenn zum Beispiel ein Hirschi da jetzt beim dritten Mal dann durchgekommen ist, diesen Mut zu haben, das war doch genau das Geile, was du als Zuschauer sehen willst, wo du was besonders ist, was mega ist, was es spannend macht und auch die Leidenschaft von so einem jungen Fahrer zu sehen. Ich fand das Wahnsinn und da war dieses Jahr wieder so viel geboten und ich würde mir wünschen, dass es einfach da der Radsport wieder zurückgeht zu seinen Wurzeln ein bisschen. Technik ist gut und ich habe auch nichts gegen den Wattmesser an der Kurbel und dass sie den sehen können. Weil man muss die Watt auch immer treten können. Du kannst ja berechnen, was du willst. Also es muss dann immer noch treten, das weißt du selber. Du hast einmal so einen Tag und einmal so einen. Aber so ein bisschen diese Kalkulierbarkeit muss weg.
Gibt es eigentlich Siehst bei euch? So? Ja, ich würde es auch spannend finden, wenn wir das Projekt irgendwie angeben würden. Oder wenn zum Beispiel nur, wir haben jetzt gerade über den Road Captain geredet, wenn zum Beispiel nur der Road Captain, wenn nur ein Fahrer aus dem Team, der hat Funk und wenn jetzt irgendwie eine Gefahrenstelle oder so kommt, dass der versucht irgendwie, man fährt ja meistens irgendwie als Team zusammen, dass man das dann versucht, den anderen Fahrern mitzuteilen. Das wäre auf jeden Fall deutlich spannender und es wäre auf jeden Fall nicht so kalkulierbar und viel mehr verrückte Rennszenen würden, glaube ich, passieren. Gibt es bei euch eigentlich Funk? Nee, oder?
Nee, nicht wirklich. Also es gibt nur einen Funk im Zeitfahren und dann musst du auch auch hinter dir einen Wagen haben und da ist es ja völlig okay, in Ordnung richtig. Aber so haben wir keinen Funk im Rennen. Und wir sind wirklich noch oldschool unterwegs. Und da eben funktionieren auch manchmal Attacken und manchmal eben auch nicht. Und das ist auch gut so.
Hättest du noch eine Idee, was man im Paracycling, wo man Radsport verbessern, auch anwenden kann, wo du sagst, hier im Paracycling, das und das könnte man noch besser machen?
Oh, da gibt es sicherlich noch viel zu tun. Also ich finde, dass wir einfach auch mehr uns noch an die normalen Events andocken müssen, also dass wir da näher dran sind. Wir sind cool, ja komplett abgekoppelt von euch, was auch einfach dem geschuldet ist, wir haben ja so ein großes Programm, das selber, also bei uns da eine Weltmeisterschaft, die geht selber über 4-5 Tage, weil wir so viele verschiedene Kategorien haben, aber es wäre cool, wenn sich das ein bisschen andockt, damit man so kleine Events hat. Also zum Beispiel nächstes Jahr bei der Tour de Flandern praktisch davor ein Paracycling-Rennen eintägiges. Sowas fände ich cool, wenn es mehr Einzug nimmt, damit man es auch mal sieht, ne, wie wir da fahren und dass ihr das auch mal spürt, was da auch das Leistungsvermögen ist. Ich glaube, auch dann erst kommt der Respekt. Ja, oder wenn du mal siehst, dass ein Handbiker mit 40 km/h rumhaust, mit seinen Ärmchen, also den dicken Ärmchen.
Ich meine, ich glaube, viele der Hörer können ja jetzt auch total nachvollziehen, was du sagst. Also wenn du sagst, ey, ich habe die Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen mit einem 40er Schnitt gewonnen, dann wird, glaube ich, der ein oder andere Hörer hier sitzen und denken,
das ist auch was Greifbares.
What? 40 km/h ist die im Schnitt gefahren über eine halbe Stunde? Wie crazy so. Also da sieht man ja, wie fit du bist.
Ist schon ganz okay.
Genau, ist auf jeden Fall schnell. Ja, sehr schnell. Ich hatte eine Einsendung von einem Hörer, wo ich sagen muss, das war ein sehr guter Radsportverbessern-Tipp. Der hat vorgeschlagen, dass zum Beispiel in der Grand Tour mal, was man aus dem Biathlon kennt, dieses Verfolgungsrennen, dass der Erste, der im gelben Trikot als Beispiel ist und eine Minute 12 Vorsprung hat, dass der mit dieser Minute 12 vor dem Zweiten startet. Und dann, also er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass das die ersten 20 oder die ersten 50 der Gesamtwertung machen und dann ab Platz 51, da ist die Gesamtwertung ja eh egal, oder eigentlich auch schon ab Platz 21, die können zusammen als Feld dann irgendwie starten. Oder an dem Tag gibt es halt irgendwie kein Zeitlimit, was auch immer. Aber er sagt so zum Beispiel einfach nur so eine 60-Kilometer-Etappe, wo es einfach unten berghoch Start, Abfahrt und nochmal ein Berg hoch. Hey, und einfach so ein Verfolgungsrennen. Mann, das wäre auch mal geil. Oder es wäre natürlich dann auch spannend, wenn irgendjemand, sagen wir mal, der Dritte der Gesamtwertung hat noch den, so klassisches Movistar-Beispiel. Die sind ja ganz oft Vierter, Achter und Zwölfter in der Gesamtwertung. Wenn die drei dann nahezeitlich sind, dass sie sagen, ey komm, wir warten aufeinander, wir fahren zu dritt. Ja, und der im gelben Trikot ist und als Beispiel keine Helfer hat, dass der dann so isoliert wäre. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist, aber ich fand das eine spannende und coole Idee.
Absolut, würde ja auch wieder dieses Mann gegen Mann sein. Ne? Ja, also es wäre dann nicht immer nur die Teamleistung oder eben auch taktischeres Vorgehen. Also finde ich auch mal spannend, absolut.
Wäre wirklich spannend. Denise, wir sind am Ende der Folge angekommen.
Hat mich gefreut.
Ich habe noch einen Tipp für euch. Ich folge seit längerem auf Instagram, weil ich bin absoluter Stromberg-Fan. Und da gibt es eine Instagram-Seite, die heißt auch einfach Stromberg. Die war lange tot, aber irgendjemand hat die jetzt wieder hat wieder angefangen, diese Seite zu befeuern mit coolen Fotos und coolen kleinen Videoclips. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle und dann Da schneidet er nochmal so die lustigsten Szenen aus den ganzen Folgen immer so eine Minute rein.
Stromberg ist legendär.
Mega geil. Und also wer auch Stromberg cool findet, müsst ihr dieser Instagram-Seite folgen. Und was mir gerade noch in der Folge eingefallen ist, ist alles andere als ein Geheimtipp, ist auf Netflix gibt es ja momentan von Felix Lobrecht Hype zu sehen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Nee. Und auf jeden Fall hat er ein Bit über Behinderte und Behindertenparkplätze.
Yeah.
Und also ich würde sagen, da habe ich sehr gelacht, aber gab auch ganz viele Momente, wo ich dachte so, boah, ey, wenn ich jetzt behindert wäre, ich weiß nicht, ob ich das so cool finden würde. So. Und dem sein Ansatz ist auch so, dass er sagt, so, ich mache über alle Witze, weil wenn ich jetzt sage, nee, darüber mache ich keine Witze, dann grenze ich die ja damit eigentlich aus. Also das ja, ist richtig. Dann umgekehrt. So. Und also wenn du mal lachen willst, ich glaube gerade du bist ja so ein Typ, der auch, wie wir gesagt haben, schwarzen Humor und so hat, musst du dir mal angucken, ist sehr, sehr witzig.
Kommt auf die Liste. Ich habe auch noch einen Tipp, Karl Josef Comedy. Das ist ein Junge, der wirklich eine sehr schwere Krankheit hat, im Rollstuhl sitzt und der ist so geil. Der ist jetzt, glaube ich, 14 oder 15. Der haut Dinge raus. Er sagt so, ja, also wenn ich da mal eine Freundin habe, ja, dann kann ich ja nicht fremd gehen. Ich kann nur fremd rollen. Und nur so Dinge bringt er, ja. Und er sagt so, er sitzt ja im Rollstuhl, ja, ich habe mich da mal mit so auseinandergesetzt, also in meinem ersten Mal. Ja, ich habe ja so Muskelschwund, aber ja, da unten, die kleine Raupe, das ist ein Schwellkörper. Also alles geht. Also Karl-Josef Comedy, ihr müsst euch ihn geben. Ich finde ihn legendär. Ich habe ihn auch schon persönlich kennengelernt. Das ist echt mein Tipp an euch. Googelt es mal, ihr schmeißt euch weg.
Okay, werde ich mir direkt anschauen. Ja, Denise, Dankeschön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und du hast das Schlusswort.
Was nice to be here. Danke, Derek.
Hello, hello. Ja, danke schön für den Geburtstagssong, den du mir hier gesungen hast. Das war ja Wahnsinn. ich glaube, es war deine indirekte Bewerbung für Masked Singer. Ich sollte das dringend mal an die Produzenten weiterleiten. Ich sehe da Potenzial, dass du so als so ein kleiner Flummi oder so singst auf der Bühne von Masked Singer. Was hältst du denn davon? Ich nehme natürlich 60% von der Gage, die du bekommst, aber ist ja okay, du kriegst ja noch 40, oder?